side, back in. Yes, yes, yes. Ah! Rakitic!
Das ist Euroabi. Fußball, Leidenschaft und Currywurst. Mit David, Gregor und Leon.
Herzlich willkommen zu unserer jetzt schon fünften Folge von Euroabi zusammen mit
Gregor,
Leon
und mir, David. Genau, heute wollen wir über die vergangenen Viertelfinal- und auch Halbfinalpartien der EM sprechen, weil jetzt steht ja schon am Sonntag das Finale an. Genau, wir nehmen jetzt schon Freitag auf. Die Folge wird dann am Sonntag live erscheinen. Heißt, genau. Ja, ihr hört uns gerade live wahrscheinlich.
Ja.
Mehr oder weniger.
Ja. Also wir wünschen einen schönen Sonntag schon mal, ne?
Ja. Genau, stimmt.
Hoffen mal, dass bis zu dem. Ah, wobei, das ist ja ein Sonntag vorm Spiel.
Ja, das ist
ja,
vorm
ja.
Spiel.
Ja, sonst hätte ich noch was anderes erwähnt, aber ja.
Ja, genau, Leon, ich weiß genau, was du gesagt hättest.
ja, heute, wie gesagt, wir labern so ein bisschen zuerst über die Viertelfinals und natürlich auch über unseren Stadionbesuch.
Genau, das haben wir ja schon in der letzten Folge angesprochen, dass wir da mal ein bisschen drüber reden wollten. Und heute haben wir endlich mal die Zeit. Heute müssen wir nämlich nicht in irgendeine Fanzone fahren und zu irgendeinem Anpfiff pünktlich kommen.
Ich finde es ein bisschen schockierend an der Stelle, dass so, also wir haben ja jetzt sehr lange Zeit und das wird ja bei den K.O.-Spielen, wo das ja immer mehr Zeit. Ich finde es sehr schockierend, dass die Europameisterschaft schon so gut wie fertig ist.
Ja, das muss ich auch sagen. Also, jetzt so. Die K.O.-Phase ging wirklich so schnell vorbei.
Das ist crazy,
ja.
Oder?
Ja,
ja. Ja. Also.
Vor allem hat man sich so lange drauf gefreut und jetzt plötzlich
schon ins Finale.
Am Freitag, man weiß
nicht, es lief jetzt fast einen Monat, ne?
Ja. Mhm. Also es könnte auch von mir aus noch einen Monat weitergehen.
Ja,
eine geile Zeit auf alle Fälle.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, das Ding ist halt auch so, das nächste Turnier ist ja, große Turnier ist ja jetzt in 2 Jahren. Und muss halt schon sagen, so im eigenen Land hat halt schon guten Hype gegeben, auch wenn vielleicht so ein bisschen komplett die Stimmung gekillt wurde, vielleicht so minimal nach dem Viertelfinale.
Ja, ja, da kommen wir gleich zwischen.
Genau.
Ja, genau.
Aber ja. Insgesamt
war das absolut schon eine
sehr, oder ja. Ist immer noch eine sehr geile Erfahrung. David und ich, das können wir hier auch noch
ja, stimmt,
sagen.
Wir sind ja am Sonntag dann in Berlin live auch.
Genau, und da werden wir auch nochmal live, dann wirklich auch live, nicht voraufgezeichnet, zugeschaltet werden. Und wir werden dann mal unsere Eindrücke aus Berlin schildern und vielleicht ein paar lustige Interviews mit irgendwelchen Fans machen. Keine Ahnung, wir sind ja recht frei, was wir machen können. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal direkt mit dem ersten Viertelfinale an, oder?
Ja, ich weiß nicht, ist das erste Viertelfinale?
Das?
Doch, das ist direkt Deutschland-Spanien.
Jo.
Ja, also man muss ja dazu sagen, es wurde ja, wir wissen ja bereits jetzt zu dem Zeitpunkt, wie das Finale aussieht. Es wurde ja schon davor viel gesagt, dass es ein vorgezogenes Finale ist. Wir wissen jetzt nicht, wie die Spanier im Finale spielen, aber Spanien hat sich dann ja jetzt auch im Halbfinale durchgesetzt fürs Finale. Ja, ich sag weiterhin, ich fühle mich ein bisschen verarscht vom Schiri.
Ja.
Das ist, glaube ich,
also. Ich habe einfach irgendwie gesagt, ich sag dazu nichts, weil irgendwie Handspielregeln komplett gewürfelt sind.
Ja, also, schon.
Ja, wobei, also ich finde, das ist mit die größte Skandalentscheidung, die wir bis jetzt in dem Turnier hatten. Also jetzt nicht, dass ich sagen würde, man muss diese Handspielregelung, aber wenn man bedenkt, was an Handspieldingern, es gibt einen sehr tollen Zusammenschnitt an Dingern, wo der Arm teils viel weniger weit ausgestreckt ist, sogar in dieser Europameisterschaft und es kein einziges Mal gepfiffen wurde. Also ich glaube, 9 von 10 Schiedsrichtern hätten das gepfiffen.
Ja. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Ja, es war am Ende dann wirklich Pech, auch dass man dann auch das Ding kassiert hat, da 2 Minuten vor Schluss.
Man muss halt fairerweise sagen, also wir sind ja vermutlich dadurch gegen das stärkste Team im Turnier rausgeflogen. Also ich denke mal, vor dem Spiel wäre nicht mal das Problem da gewesen, gegen Spanien rausfliegen. Ich glaube halt, das Wie stört dann am Ende, dass du halt wirklich weißt, dass du vermutlich, also wir wissen ja nicht, der Elfer hätte auch erstmal reingehen müssen, wir hätten dann immer noch, ich glaube, 15 Minuten Verlängerung oder so gehabt. Also da. Aber du hättest halt eigentlich ohne so eine klare Fehlentscheidung eigentlich einen sehr klaren Finaleinzug gehabt. Und so ist halt einfach, man muss halt dazu aber fairerweise anmerken, das hat man bei den Spaniern auch gegen Frankreich gesehen, ich denke wirklich, dass das spielerisch das stärkste Team im Turnier war.
Ja, die haben die schon gut wegdominiert.
Auf alle Fälle, ja.
Da kommen wir gleich nochmal zum Halbfinale. Ich fand jetzt im Viertelfinale tatsächlich, ab der 70. hat ja Spanien dann ein bisschen defensiver gewechselt, ab dem Zeitpunkt also dieses Spiel deutlich besser dann für Deutschland.
Ja, aber mich hat es auch irgendwie ein bisschen schockiert, wie viele Chancen die Deutschen weggeworfen haben. Mhm. Das war insane.
Ja, man muss sagen, ich denke mal, zum Schluss war Deutschland sogar ein Ticken stärker. Spanien war dann halt einfach abgezockt, da am Ende halt in der 119. Und wie gesagt, halt kombiniert noch mit dieser Fehlentscheidung. Unfassbar bitter.
Ja, wir waren ja in der Fanzone in Frankfurt, also zumindest Leon und ich, mit den Clickers. Und ja, das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Also bei dem Wirtstor sind alle komplett mental gegangen.
Ja, das muss man halt auch sagen, so natürlich bei den Deutschlandspielen ist die Fanzone natürlich immer komplett voll und so.
Ja, wir sind auch nicht mehr in diese Big Screen Area rein.
Nee, aber deshalb, also das... Also es war vom Ding her, hätte so ein perfektes Viertelfinale werden können. Und ich glaube auch, wie gesagt, bei diesem Handding, als das dann der Wiederholung lief, dachten eigentlich schon so alle, okay, gut, der schaut sich das jetzt gleich an, jetzt gibt den Handelfer. Und da muss man wirklich sagen, so diese 2-1-Siegtreffer für Spanien war wirklich so gefühlt einen Stecker gezogen.
Ja, also da sind dann auch die Leute gegangen da.
Ja, noch nach dem Abpfiff, ja.
Ich glaube, die Fansonne war während der Euro noch nicht so leise wie...
Nach dem Abpfiff?
Wie nach dem 2-1.
Ja, gut, das ja nicht. Ja, nach dem 2-1 ging es sogar noch, glaube ich. Ich glaube, das war dann, als abgepfiffen wurde.
Also die drei Spanier, die da waren, haben sich gefreut.
Nee, ja gut, es musste halt wirklich generell, im Anschlussspiel war ja Portugal gegen Frankreich und es waren ja fast nur Deutsche in der Fanzone. Ja. Und dann hat sich natürlich so nach Abpfiff, was halt...
Es war eine ganz komische Stimmung.
Ja, es sind halt dann alle schlagartig so ein bisschen gegangen.
Ja, wir auch.
Ja, auch wenn wir erst den zweiten Zug dann bekommen haben. Aber.
Ja, wobei nach dem 2-1 gab es ja noch irgendwie so... 2-3 Minuten Hoffnung, wo Deutschland schon noch den Ball nach vorne geschlagen hat.
Ja, ja, das muss man auch sagen.
Ja, aber trotzdem sind viele da schon gegangen.
Ja, komplett. Totenstille war es aber nicht.
Nee, da vor uns, die haben ja noch die ganze Zeit, haben da noch sogar Sprechchöre und so gemacht. Da waren aber auch, glaube ich, nicht mehr alle ganz nüchtern in der Fans. Oh.
Ja, es war, also vor uns standen ja so 15-jährige Oberallmann-Gangster. Also wenn Deutschland durchschießt, dann ächzen wir ein Bier. Das war
interessant.
Eine sehr nette Begegnung mit denen.
Ja, wie gesagt, also da gab es schon so ein paar Leute, die, muss halt sagen, es waren halt auch wieder einige Eventis da. Aber ich fand es von der Stimmung schon her sehr gut. Man muss halt auch dazu fairerweise sagen, dass wir, glaube ich, davor noch nicht in Frankfurt in der Fanzone waren. Wir waren ja jetzt nur bei den Deutschlandspielen. Und ansonsten, wenn wir in Frankfurt, wir waren ja zum Beispiel jetzt nicht bei den sonstigen Spielen, zum Beispiel bei Portugal gegen Slowenien, das hat ja auch in Frankfurt stattgefunden, da haben wir es ja nicht parallel in der Fanzone geguckt.
Stimmt, da waren wir im Stadion.
Ja, deshalb wäre es halt mal eine ganz interessante Erfahrung, wenn halt wirklich dann auch sehr, sehr viele Fans vor Ort sind. So sind es halt meistens in der Regel nur die deutschen Fans, die halt vor Ort sind.
Wie war das bei dem England-Spiel?
Da waren wir nicht in der Fanzone.
Beim Achtelfinale?
Ja, da waren wir doch.
Ja, ach, das Spiel war ja nicht in
der deshalb.
Achso, du meinst
jetzt. Guck mal, wie wenige, also es waren ja schon im Verhältnis sehr, ich weiß nicht, wie viele Engländer das waren schon sehr.
200, 100. Also an den anderen Screens bestimmt waren ja auch noch ein paar.
Ja, aber das hat sich, also es war, die Fanzone war ja relativ leer so vom Ding her.
Ja.
Weil, muss ja
also man hatte da, ich fand da waren schon, ich hätte gedacht, dass weniger
Engländer. Ja, klar, weil es auch weiter auch, weg
also
von denen.
Unter denen war dann auch.
Gut, die Engländer
ab der 96. Minute Stimmung.
Gut, man muss ja sagen, die Engländer haben ja auch in Frankfurt zwischendurch mal gespielt. Also so ein paar waren da vielleicht noch so da. Aber da muss man sagen, also da ist ja nichts los gewesen. Da konntest du ja ohne Probleme durch die ganze Fanzone schlendern. Beim Deutschlandspiel war das ja komplett voll alles.
Ja, es macht ja irgendwie auch Sinn, ne?
Ja, aber... Ja, es ist weiterhin... Das Ding ist, ich denke mal, falls Spanien diese Europameisterschaft gewinnt, wir werden ja dann auch nach dem Finale... Ist es, denke ich mal, auf jeden Fall verdient, aber es wird halt immer einen negativen Beigeschmack haben, dass du halt gegen die nur dank einer klaren Fehlentscheidung rausgeflogen bist.
Ich weiß nicht, ob ihr dieses Check24-Meme.
Ja, doch. Doch.
Nee, hab ich gesehen. Welchen meinst du?
Das Check24-Trikot.
Ja.
Also, das darf ich den Namen ja sagen, weil das.
Hast du mir erzählt, doch, stimmt.
Das ist ja. Also, ihr könnt es ja nochmal
erklären. Der hatte auch die 24, ne?
Und genau.
Eine gelbe 24, der wurde nicht gecheckt. Obwohl auf dem Shirt ein Imperativ steht, überprüft die gelbe 24.
Ja. Ja. Das war.
Siehst du da eine größere Verschwörung?
Nee. Ja.
Aber. Ich
und es muss aber auch erstmal auffallen.
Ja, das ist aber auch. Also, gut.
Also, finde ich schon einen sehr, sehr witzigen Zufall. Zumal das neben dem. Gelb ist das ECK von ist ja in Rot und das Trikot von Spanien ist auch rot.
Mhm.
Und ja.
Das daneben, das CH war schwarz, genauso wie der spanische Torhüter. Wenn man das, es gibt so ein Bild, wo man das so daneben
legt. Wo das alles in einer Reihe steht.
Ja.
Oh Junge.
Das ist ehrlich.
Der deutsche Torhüter, also das ist ja Neuer, weil man sieht ja Neuer auf dem Bild. Weil,
nein.
Ach nee, stimmt.
Okay. Nee, du siehst Unai Simon, ja. Ich glaube, Neuer hat an dem Spieltag, es wäre ein bisschen komisch, wenn er auch ein schwarzes Torwarttrikot gehabt hätte.
Ach
oder?
So.
Ja. Nee, aber es ist schon sehr lustig vom Ding her. Aber was wollte ich denn gerade sagen?
Ändert halt auch nichts am Spiel und ist halt eine lustige Randnotiz der Euro, dass sie halt diese Vergleichsportals-Trikots da nochmal so eine Rolle bekommen.
Ja, ja. Ich denke halt, wie gesagt, grundsätzlich, dass das von halt einfach, wobei das muss man, finde ich, generell sagen, jetzt auch unabhängig, hat das Anthony Taylor oder Michael Oliver gepfiffen?
Taylor. Der jedes Spiel. Michael Oliver pfeift jedes Spiel.
Ah. Ja, der hat das Achtelfinale. Ich finde, unabhängig, wir werden ja gleich noch zu mehr Sachen kommen, unabhängig jetzt von dem Spiel, dass generell in alle Richtungen wir eine sehr schwache Schiedsrichterleistung bei dem Turnier erlebt haben.
Ja, also das hast du ja auch schon in der Vorrunde kritisiert, das ja.
Also wir hatten bis auf das Auftaktspiel wirklich nur schlechte Schiris. Also auch der im Ungarn-Spiel, wo wir sogar gewonnen haben, war eine Katastrophe. Das Frankreich gegen Österreich-Spiel war eine katastrophale Schiedsrichterleistung. Tschechien gegen Türkei.
Schweiz-Deutschland.
Deutschland gegen Dänemark war auch sehr grenzwertig. Wie gesagt, Holland gegen England jetzt auch nicht wirklich gut gepfiffen. Ansonsten, was haben wir ansonsten noch? Aber es ist generell in alle Richtungen kein wirklich gutes Turnier von. Also es gab wenige Schiedsrichter, die gut waren.
Ja, wir werden jetzt sehen, wie das im Finale läuft. Ich hoffe, da...
Ist schon gesetzt, wer der Finalschiri ist?
Ja, der Franzose.
Der aus dem Auftakt?
Ja, glaube schon.
Ich glaube, das ist auch der einzige gute Schiri, den wir bis jetzt bei den deutschen Spielen hatten.
Pfeift das nicht? Ist nicht dieser Pole, der das WM-Finale gepfiffen hat, auch dabei?
Ja, aber der war... Also der ist seit dem Champions-League-Halbfinal-Ding bei Bayern...
Ach, der
hat... Das ist halt... Das muss man halt fairerweise sagen. Das ist halt auch bitter. Du kannst eine falsche Entscheidung in Anführungszeichen bringen und du bist... Also du bist halt gefühlt raus aus so Top-Dingern, dass du so ein EM-Finale... Weil er hat ja das Champions-League-Finale gepfiffen zwischendurch, also nicht das letzte, sondern das im Jahr davor. Mhm. Der hat das WM-Finale gepfiffen und der galt ja zu dem Zeitpunkt wirklich als mit einer der besten Schiedsrichter. Dann bringst du halt eine riesen Fehlentscheidung in einem wichtigen Spiel und du bist halt gefühlt raus. Deshalb, es wurde ja bei Spanien und Deutschland auch spekuliert, ob es Handspiel ist oder ob es Abseits ist im Vorhinein.
Ja, aber das wird halt nicht eingeblendet.
Nee, und das Ding ist, damit zum Beispiel hättest du so einen Schiedsrichter so gut aus der Schussbahn ziehen können. Weil sind wir mal ehrlich, die UEFA will ja selber nicht, dass der eigene Schiedsrichter so in der Kritik steht. Weil so, jetzt mal im Ernst, der wird kein großes Spiel mehr so pfeifen können. Weil, also so, das gilt ja leider jetzt nach der EM für viele Schiris. Aber du könntest den ja so leicht aus der Schussbahn mitnehmen, indem du sagst, ja, das war im Vorhinein Abseits. Deshalb ist das Spiel halt einfach ganz normal weitergelaufen, weil halt dadurch kein Grund mehr zum Eingreifen bestanden ist. Aber du wärst ja wirklich dämlich als UEFA, wenn du das nicht so kommunizieren würdest, wenn es der Fall gewesen wäre. Und somit steht halt einfach am Ende nur eine klare Fehlentscheidung.
Ja, wir wissen, weißt du gesichert, ob es Abseits war oder nicht? Weil ich habe...
Also es war scheinbar sehr, sehr knapp. Also soweit ich weiß, ist es kein... Gesagt. Ja, genau, soweit ich weiß, ist es kein Abseits gewesen. Und wenn es... Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn es Abseits wäre, hätte die UEFA es eher so kommuniziert, als irgendwie zu versuchen, diese Entscheidung zu rechtfertigen.
Ja.
Das ist genauso, wie wenn es ein Handspiel von Füllkrug gegeben hätte.
Alles klar, eine Sache möchte ich noch ansprechen.
Ja.
In der 9. Minute wurde Petri ja ausgewechselt.
Ja.
Und dafür ist ja Dani Olmo reingekommen.
Ja, absoluter Gamechanger.
Keine jetzt. Große Rolle gespielt hat, aber jetzt die letzten Spiele komplett aufgekocht hat.
Ja.
Und spielt er leider in Leipzig. Ne?
Ja. Ja, das ist auch so ein Spieler, wo ich irgendwie sage, das ist so ein krasser Baller.
Die haben, ja, das muss man ja generell sagen, die Spanier haben in der Breite eine sehr unterschätzte Qualität, weil ja, ich nicht komplett. Auch einen sehr, sehr, ich finde, die haben vielleicht nicht überall jeweils, also so Petri ist, oder auch Olmo sind ja beide schon sehr, sehr gutes Niveau, aber das ist ja nicht absolute Weltspitze, sondern nur so knapp dahinter, ehrlich gesagt. Also die können beide absolutes Top-Niveau erreichen, aber das sind keine, die es jetzt über Jahre konstant schon gezeigt haben. Und ich finde halt, du hast halt aber einfach einen sehr, sehr ausgeglichenen Kader, was das angeht, wo halt du auch von der Bank nur sehr, sehr gute Spieler reinbringen kannst.
Ja, wobei, ja, ich denke, da kommen wir dann in dem weiteren Spiel nochmal zu, im Abschluss. Wollen wir jetzt mal weitergehen zum nächsten Spiel?
Ja.
Jo, das war was...
Frankreich gegen Portugal.
Oh. Das haben wir nur so halb gesehen.
Das haben wir dann beim Döner am Bahnhof in Wiesbach geschaut.
Ja. Das ging mit 0-0 ins Elfmeterschießen. Ja,
also wir haben auch nur die letzten Minuten.
Ja, ich habe tatsächlich nur bis jetzt gelesen, muss man fairerweise sagen, dass die Portugiesen einen Ticken stärker waren, aber dass es ein Spiel war, wo jetzt nicht wahnsinnig viel in dem Sinne passiert ist. Und am Ende haben die Franzosen einfach sehr, sehr gute Elfer geschossen.
Ja.
Ja. Und Costa konnte die Portugiesen nicht retten.
Ja, das fand ich auch. Ey, wir haben doch alle vorher gesagt, wenn sie selber schießen, geht ja gut, jetzt gewinnen die Portugiesen. Aber dann haben die Franzosen einfach 5-3 im Elferschießen gewonnen. Muss man auch erstmal machen. 5-11 gegen Thiago Costa rein.
Das hat. Jo. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr diese Statistik gesehen habt, aber ich glaube, Ronaldo hatte in allen großen Turnieren, die er gespielt hat, hat er 60 Freistöße getroffen,
ja, doch,
ein Tor gemacht.
Ja, ja.
2:18.
Ja, da können wir ja gleich nochmal reden, wenn wir über das andere,
ja,
über das Achtelfinale reden, wo wir im Stadion waren.
Ja.
Ja, dann das nächste Spiel.
Ja, ich glaube, über das Spiel.
Ja, es ist wirklich, ich glaube, wir haben es ja auch alle nicht
mehr
zu sagen. Nee, da kam.
Aber wir haben wahrscheinlich auch nichts verpasst.
Ja, ich glaube, wie gesagt, so spektakulär war das.
Aber Fairplay an den Döner, an Nedlen Urfa am Bahnhof. Die haben extra für uns, weil wir das
Spiel. Butzbach Bahnhof.
Ja, ja, Butzbach Bahnhof. Ja. Ja, wir sind ja am Bahnhof rausgekommen, okay, und das war ja dann.
Haben extra länger aufgehabt,
ja, ja,
weil wir genau dann das Spiel geguckt haben.
Ja, ja, genau.
Also, Props gehen raus.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also kommen wir jetzt zum Kracher. Also für Gregor war das auf alle Fälle der Kracher jetzt.
18 Uhr Spiel letzten Samstag.
Man muss dazu sagen, wir hatten zu dem Zeitpunkt offiziell Abiball.
Ja, das heißt offiziell,
wir waren da
genau da gestartet.
Ja, also und potenziell hat eine Person jetzt über ihr Handy während der Abiball-Rede geguckt.
Ja.
Man muss dazu sagen, also ich habe jetzt auch nur einzelne Ausschnitte angegeben. Ich war das Spiel ziemlich schlecht auch wieder.
Ja.
Also von beiden Seiten wirklich.
Also ich muss tatsächlich sagen, also es haben auch die Kommentatoren gehabt, weil ich hatte die ganze Zeit so einen Davids AirPod drin, weil dann musste ich nicht mit meinem Handy rumlaufen,
ja,
weil ich einfach den Audio-Stream gehört. Und die haben einfach nur gemeint, dass die Schweiz unfassbar schlecht ist, dafür, dass die da fast schon als Favorit.
Ja, 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 ich hätte schon gesagt,
die haben Italien da schon gut abgefertigt.
Ja. Ja, 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 man muss dazu sagen, das haben ja viele gemeint, dass der Ausgleichstreffer von England dann halt genauso komplett aus dem Nichts kam. Also, dass halt die Schweizer relativ aus dem Nichts in Führung sind und die Engländer,
ja,
aus dem Nichts
rauskommen. Das war ja alles innerhalb von 2, 3, 4 Minuten.
Wollen wir jetzt nochmal zusammenfassen, in der 75. schießt Embolo das 1-0
in Schweiz. Fall.
Und dann halt 5 Minuten später Saka irgendwie.
Im Normalfall muss man ja dazu anmerken, so gefühlt. Also das war, finde ich, mich hat das irgendwie so ein bisschen an das Slowakei-Ding erinnert. Eigentlich hätte England da bereits rausfliegen müssen, aber ist halt auch wieder aus dem Nichts zurückgekommen.
Ja, aber halt nicht last minute.
Nee,
ich glaube, das hat sich schon abgezeichnet. Die wären da auch nochmal all in gegangen.
Dann ja, wieder ein Elfmeterschießen gewonnen.
Ja, genau, in der Verlängerung gab es ja nochmal, ich glaube, da hatte beide Nationen hat nochmal eine große Chance. Also ich glaube,
ja,
die Schweiz hat...
Ja, das war das kurz vor Schluss und die Engländer haben den Pfosten getroffen einmal, gell?
Ja, und Declan Rice hat nochmal so einen Distanzhammer abgefeuert, ja, und da hat dann halt Sommer ziemlich gut gehalten.
Ich muss sagen, das Spiel, es hat sich irgendwie, das habe ich zumindest gelesen, es hat sich abgezeichnet, dass es ins Elferschießen geht. Und ja, da haben halt dann die Engländer tatsächlich mal ein Elferschießen gewonnen.
Ja, also das war mein Highlight vom Abiball. So neben so den offensichtlichen Sachen wie Party und alles, aber
und dem Wort, was mit A anfängt und Alkohol endet.
Das hat der Leon jetzt gesagt.
Ja.
Der war ja for free. Also,
ja, ja, ja.
Aber ich finde, die Burger, die es da gab, waren eigentlich auch.
Ja.
Also diese Cheeseburger
und, die waren schon. Ah, das kann man auch noch anmerken. Wir haben später, das war dann, wir reden gleich noch über das zweite Spiel, haben wir auch so ein bisschen auf dem Abiball verfolgt.
Ja.
Aber wir haben doch noch Pyrotechnik gezündet, weil das ist ja kein Verbrechen.
Richtig. Und der Weidekette auch aktiv mitgezündet.
Genau.
ansonsten. Genau, das Spiel ging dann ja ins Elfmeterschießen und blöderweise hat dann halt einer unserer Lehrer direkt, als es in das Elfmeterschießen ging, angefangen, seine Rede zu halten.
Das Ding ist, der Großteil der Leute in dem Raum hatte eine große Antipathie, zwar gegen England, aber dem Großteil war es nicht so wichtig,
dass man es verfolgt. Ich sage aber auch ehrlich, wenn Deutschland da gespielt hätte, hätte er die Rede nicht gehalten.
Nein, das macht ja auch Sinn, weil der Großteil der Leute ja auch das Deutschlandspiel aktiv verfolgt hätte.
Ja.
So war halt ein einzelner England-Fan, der gerne dieses Spiel verfolgen wollte.
Ich habe das Elfmeterschießen habe ich dann auch auf dem Handy geguckt und eventuell habe ich dann bei Trent Alexander-Arnolds etwas laut gejubelt, was mir dann auch direkt in dem Moment unangenehm war und ich mich dann noch entschuldigt habe, dass ich gerade eben die Rede des Lehrers unterbrochen habe. Aber er hat es
dir verziehen.
Er hat es mir verziehen, genau. Ich habe danach auch nochmal mit ihm geredet und der meinte so, ja, ich kann das nachvollziehen, ich bin ja auch ein Fußballfan.
Ich glaube, es konnte niemand für England halt nachvollziehen. Ne?
Lustigerweise war der Lehrer auch mit ein paar anderen Lehrern von unserer Schule bei Portugal gegen Slowenien.
Echt jetzt?
Ja.
Verrückt.
Aber auch mitbekommen, dass da relativ viele, also so, weil es ja auch, es war ja in Frankfurt, so, ja, wir sind ja in der Nähe von Frankfurt.
Bietet sich an, natürlich, ja.
Also wenn du da, also sag mal, die meisten Leute, die sich ja bei Tickets beworben haben, haben sich ja auf zum Beispiel solche Spiele gerade beworben. Ja,
haben wir ja auch gemacht.
Ja. Ach, sollen wir noch schnell über Holland gegen Türkei abschließen?
Ja, das würde ich jetzt ab.
Das Spiel, wo wir noch die letzten 10 Minuten geguckt haben.
Während wir Verlängerung entschieden
haben. Während wir vorne getanzt haben zu Bon Jovi.
Ja, also das Ding ist, wir haben das Spiel nur so halb verfolgt. Und stand die ganze 1-0 für die Türken und dann haben die Holländer auf einmal aus dem Nichts so 2 Tore, also so, mhm. Also so ein, hat aufs Handy geguckt, ach, es steht 1-1, 5 Minuten später, ja, nochmal aufs Handy, ach, es steht 2-1. Und dann haben wir die letzten 5 bis 10 Minuten wirklich noch die ganze Zeit so mitgefiebert.
Da sind die Holländer aber richtig schwimmen gegangen.
Ja, das war ja, richtig komplett knapp zum Schluss, also hat die Türkei Chancen. Ich weiß, da war ja, also hier Verbrücken heißt der Keeper, gell, von Holland.
Der aussieht wie Florian.
Genau.
Ja, genau.
Ja, ja. Der hat ja echt noch einiges rausholen müssen zum Schluss. Man muss auch sagen, also ich fand die Türkei überraschend stark. Die haben sich in der K.O.-Phase echt gesteigert. Also am Ende fast schon so dann so ein bisschen unglücklich raus.
Ja, wieder durch ein Eigentor.
Ah, Eigentor. Ah, wurde es als Eigentor. Ja, ich wusste nicht, ob es als Tor von Gakpo oder als Eigentor gewertet wurde. Ja,
wird hier als Eigentor gewertet.
Stimmt, sonst wäre Gakpo auch Top-Torjäger, ne?
Dann hat er 4, ne?
Ah,
ja, 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 ja. Das wird eh interessant im Finale.
Zwischen Olmo und Kane, ne?
Mhm. Ja, was würde denn passieren, wenn keiner trifft? Dann hat Mikau Tarze die Torjägerkanone, oder?
Warum?
Geht dann das da?
Ah, dann gehen die meisten Vorlagen und Mikau Tarze hat meines Wissens 2.
Eine Vorlage.
Eine? Okay.
Er hat 4
Aber Kane hat keine und Olmo auch nicht.
Und im Zweifel, ich glaube, es Musiala hat ja auch 3 Tore, eine Vorlage meines Wissens.
Wollen wir mal hier live die recherchieren? Na.
Ja, genau, du kannst ja mal. Also es ist meines Wissens zuerst Anzahl der Vorlagen. Und
Torjäger.
Mhm. Geh mal auf Scorer, genau. Ah, nee, Olmo hat Assists.
Ja, Olmo ist dann.
Olmo stand jetzt. Kane hat aber auch einen Assist. Hat denn der einen Assist gegeben? Hat er den auf Bellingham gegeben? Gegen die Slowakei?
Nee, das war doch Walker, oder? Nee. Oder hat er
den Walker hat den Einwurf gebracht, den hat doch safe irgendwer verlängert. Ich weiß es nicht genau. Weil ich denke mal, dann stand jetzt Olmo.
Ja.
Kannst du ja mal ausklappen. Geh mal kurz auf ausklappen. Kannst du auch.
Wo?
Oh, warte. Oder das sind nur die drin sind. Zur Scorerliste, genau. Ikotaz hat 3-1. Ja, dann wird es entweder Olmo. Oh, gut, so, na klar, so ein Fabian kann natürlich, der hat auch 2-2 aktuell, wenn der ein Tor macht. Von der Logik her.
Kane macht einfach einen Hattrick, ne? Also dann ist das ja auch.
Das Ding ist, mir fällt auch gerade so auf, im Zweifel dann hätte, also wenn jetzt Kane zum Beispiel noch eine Vorlage im Finale gibt und auch bei 3-2 steht, hätte Olmo das Ding trotzdem gewonnen, weil der weniger Spiele hat.
Wird das dann so verrechnet?
Es zählt als erstes, meines Wissens halt die Toranzahl,
mhm.
Dann wie viele Assists du gegeben hast und im dritten Schritt zählt, wie viele Spielminuten du dafür gebraucht hast.
Ja, okay.
Also es ist ein bisschen witzlos, dass das so rum ist, weil, ja, aber trotzdem.
Ja, crazy. Aber dann wären wir auch durch mit den Viertelfinals.
Ja,
ja, genau.
Weiterkommen zu den Halbfinals.
Jo.
Gestartet.
Spanien-Frankreich.
Ich habe die zweite Hälfte geguckt und die war irgendwie ziemlich langweilig.
Ich fand es tatsächlich überraschend, wie souverän die Spanier das rumgespielt
haben. Voll, voll. Also
weil
Frankreich geht ja erst in Führung durch Kolo Muani. Wo Mbappé einmal dann frei war irgendwie und ins Dribbling konnte und dann relativ frei tatsächlich flanken konnte.
Ja, ich fand tatsächlich halt auch zum Schluss, also Deutschland hat ja gegen Spanien nach dem Rückstand ohne Ende Druck gemacht, war ja gefühlt nur in der spanischen Hälfte. Mhm. Ich hatte das bei den Franzosen keine Sekunde dieses Gefühl. Ich glaube, die letzten 3 Minuten in der Nachspielzeit haben die Spanier nur den Ball, ich meine jetzt nicht mal so auf Eckfahne gegangen.
Nee, die sondern haben einfach den Ball zirkulieren lassen.
Ja, genau, weil normalerweise, du gehst ja auf die Eckfahne, weil es da halt leichter ist, den Ball zu halten, so vom Zeitspielcharakter. Aber die Spanier, die konnten den sich hin und her schieben, wie die wollten. Also da hat das, also hattest du zu keiner Zeit das Gefühl, dass das eng wird nochmal. Die Franzosen haben in der zweiten Halbzeit mehr Druck gemacht, aber es war trotzdem nicht, dass man sagen, also es man hatte nie das Gefühl, dass das ernsthaft gefährdet war.
Spanien auch mit 500 gespielten Pässen, also 160 Pässe mehr als Frankreich gespielt auch einfach.
Also was ich bei den Franzosen aber gruselig finde, ich habe mir mal deren Kader angeguckt, wenn die einen gescheiten Trainer haben, der Ahnung von Fußball hat, wie man Offensivfußball spielt, also jetzt nicht Didier Deschamps, also die haben ja einen super guten Kader für so ein 4-3-3 oder sowas, weil die halt ja sehr viele gute, also Barcola ist ja, glaube ich, auch reingekommen.
Ja.
Die haben ja sehr, sehr viele gute Flügelspieler und die haben ja dafür, also so ein, die sind ja leider alles Spieler, die jetzt nicht so gern zwingend mit zurückarbeiten, wie zum Beispiel jetzt so ein Dembélé oder so. Und
Individualisten ist kein Team.
Ja, genau. Aber das halt, die haben ja dann phasenweise 4-3-3 gespielt. Und wenn du sowas sinnvoll mit Flügelspielern besetzen könntest, du wärst richtig gut aufgestellt.
Ja, so wie Spanien es eben macht.
Ja, ja, genau. Die ziehen das
sehr gut auf.
Ja, ich bin gespannt, wie es im Finale wird. Aber ich kann mir auch wieder im Finale gut vorstellen, dass Spanien zumindest das Spiel kontrollieren wird. Wie es dann letztlich ausgeht, ist ja die andere Frage.
Genau.
Aber die haben ja auch gegen Frankreich jetzt, glaube ich, fast 60% Ballbesitz.
Boah. Warte, ja.
Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, es waren zwei absolute Zaubertore.
Ja, das ja,
also
1-1
auch von noch mal kurz
mit Lamine Jamal. Ja. Mit 16 Jahren haut der den da so wunderschön rein aus dem Stand fast.
Eine kurze Frage, was ist denn für euch so bis jetzt so das schönste Tor im Turnier? Weil ich fand, es gab einige.
Es gab wirklich.
Aber ich fand, es gab keinen so heraus. Bei dem letzten Turnier war es ja relativ schnell klar, dass Patrick Schick das Ding holt.
Okay, es hat halt niemand aus 52 Metern ins Tor getroffen. Es gab bei, das hat ja eine.
Das haben einige versucht.
Eine Slowake hat es doch fast geschafft.
Der Slowake hat es versucht. Kvaratskhelia hat es doch auch versucht gegen Spanien.
Ja. Ah, stimmt. Das war auch ziemlich close.
Ja, ja. Deshalb. Ja, gut, weil du halt. Also, gerade bei Spanien zum Beispiel hast du ja mit Unai Simon einen mitspielenden Torwart. Und so einer steht dann vielleicht nochmal 5 Meter vorm Strafraum mal, wenn der Ball schon in der Mittellinie gehalten wird. Und wenn du dann einen schnellen Balleroberung hast, why not?
Ja, okay, aber schönstes Tor bis jetzt.
Boah, es gab in der Gruppenphase
halt schon. Ja, das Bellingham, man muss fairerweise sagen, das Bellingham-Tor war schon.
Bei mir ist definitiv das Bellingham-Tor. Menti sich da zu trauen,
das war schon, also vor allem auch in der Spielsituation, das ist
er halt wirklich. Er hat halt schwer eine andere Wahl gehabt. Also der Ball kommt ihm halt in den
Rücken. Ja, natürlich, aber ist halt.
Wobei,
geil.
Ich glaube, das finde ich nicht das schönste Tor, aber auf alle Fälle das, wie soll ich das sagen, das, was ich am meisten respektiere, irgendwie, wovor ich am meisten Achtung habe. So.
Ja.
Das beeindruckendste Tor irgendwie, würde ich sagen.
Ich glaube halt, das war halt vom Zeitfaktor nochmal krass.
Genau.
Ich kann mir halt, weil das finde ich, sticht halt ein bisschen mehr heraus. So zum Beispiel das Lamine Jamal-Ding, das ist auch übel krass, aber das ist ja, finde ich, relativ ähnlich zu dem Tor von Arda Güler. Ich habe mir die Tore mal, da gibt es so Vergleichsvideos. Ja. Ich glaube, dass von Arda Güler war eine etwas größere Distanz, dafür war Jamal deutlich bedrängter. Also der hat ja, glaube ich, nur ein, zwei Gegner abgeschüttelt.
Jamal, der hat ja irgendwie nur eine Körpertäuschung gemacht und dann aus dem Stand quasi den irgendwie reingegangen.
Ja, ja. Ich glaube, da waren, ich weiß nicht, wie weit die Distanz war, es waren so 20 Meter. Ich glaube, bei Güler waren es irgendwie 25
Meter. Ja, oder so. Das stimmt.
Also, aber die Tore waren, finde ich, halt
ähnlich. Aber es gab ja in der Gruppenphase super viele Distanzhammer-Tore.
Ja,
von Rumänien allein, das waren ja.
Ich habe das Spiel nicht geguckt, aber.
Also,
ja, stimmt.
Beides Kandidaten nicht
geguckt. Es gibt ja pro Spieltag auch immer Tore, die ausgezeichnet. Ich weiß nicht, ob da sogar nicht sogar das Tor von Müldü oder so ausgezeichnet wurde gegen Georgien. Aber.
Ja, das Spiel, also Türkei gegen Georgien war eh ein richtig krasses Spiel.
Ja, ja. Wie gesagt, aber deshalb, stimmt, die Rumänen haben ein krasses Tor gemacht. Und auch sonst, also.
Ja, von Arda Güler ist.
Ja, ja, genau, ich wollte gerade sagen. Und es gab es ja pro Spieltag. Ich weiß nicht genau, was das
an. Gibt es eine Liste?
Der muss, glaube ich, sonst nochmal zweiter Spieltag.
Ja, aber das ist halt deren subjektive Wahrnehmung.
Ja, ja, ja.
Das bitten wir halt unsere.
Ja, ja, klar, klar. Aber es ist ja, rein spekulativ letztlich.
Ja, trotzdem können wir dann aber eigentlich mal weitergehen
zum
nächsten Halbfinale.
Ja, das war. Also, ich sag aber ehrlich.
England, ja.
Ja, ich.
Also, erstmal, ich war in Dortmund.
Ja, ja, stimmt, du kannst ja ein bisschen über die
Stadt. Das war richtig geil. Also, man hat sich ein bisschen weird gefühlt. Ich habe mit ein paar Engländern geredet und die meinten auch so: Okay, das ist ein krasses Auswärtsspiel für uns.
Ich weiß nicht, wie waren denn so die Verhältnisse im Stadion?
Im Stadion war es noch halbwegs ausgeglichen, weil England hat ja sehr viele Leute dabei, aber es waren halt 100.000
in Dortmund. Das Ding ist auch, du konntest ja auch auf die Halbfinals spekulieren und England kommt ja auf diesen Turnierweg ja relativ entspannt spekulieren, wie du als Erster weiterkommst, Holland ist ja nur als Dritter weiter.
Ja, aber es waren super viele Holländer in der Stadt und
ja, ja, klar, ist ja nicht Wahrheit.
Ganz viel orangene Pyro, überall Leute mit orangenen Sachen.
Aus dem Gesichtspunkt ist halt auf jeden Fall schade, weil das Team mit den vermutlich noch besten Fans, was noch drin war, ist halt dadurch jetzt raus.
Naja, okay, es sind halt auch, also ich habe mit ein paar Holländern geredet und die meinten auch, dass es bei denen eine sehr, sehr spontane Sache war, dass die gekommen sind, weil es halt eine Stunde von der Grenze
entfernt. Ja, ja, klar, aber die waren ja auch mit unfassbar vielen in München.
Ist halt Nachbarn
in,
und so.
Die waren ja mit unfassbar vielen in München, in Leipzig.
Berlin,
stimmt, Berlin auch, ja, ja, genau. Stimmt, Berlin waren die sogar zweimal. Gegen Österreich und gegen die Türkei. Und so, keine Ahnung, also es muss halt sagen, das ist halt der Vorteil, so an einem Nachbarland, zum Beispiel Frankreich hat ja bei weitem nicht so viele Fans mitgebracht.
Ja, aber ich glaube, Holland, die leben auch wirklich für ihre Nationalelf, das ist schon ein toller Support.
Ich glaube, es ist halt auch immer die Frage, wie viel du auf Vereinsfußball sowas bringen kannst. Und bei Holland, also die Vereine haben ja eine krasse Fankultur und so, Aber wie viele an den Vereinen spielen regelmäßig, haben regelmäßig diese coolen Auswärtstouren?
Ja, eben.
So.
Das siehst du aber auch bei England. Die haben ja, die englischen Fans haben ja mehrere Supporters-Flags dabei, wo man dann immer das Vereinswappen sieht von ihrem Verein. Da sind super viele Zweitliga-, Drittliga-, Viertliga-Vereine dabei.
Ja.
Und ich finde, das sticht nochmal mehr heraus. Also klar sieht man dann auch ab und zu Chelsea, City, Liverpool, aber sehr, sehr wenig. Vor allem ja, Liverpool und United sieht man da ganz wenig auf diesen Flaggen.
Ja, 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 gut, weil das halt auch dann...
Millwall.
Millwall. Aber, ja, aber deshalb, und ich glaube halt, das muss man ja, wie gesagt, generell sagen, dadurch ist halt die Strecke ja nicht wirklich...
Ja, aber es war wirklich cool. Ich bin am Nachmittag angekommen, ich habe nur Holländer gesehen und alle Engländer sind so kopfschüttelnd da lang gegangen, weil es war wirklich eine sehr, sehr besondere Erfahrung. Und ich wollte das Spiel eigentlich in der Fanzone im Westfalenpark gucken, bin da tatsächlich auch noch reingekommen, die wurde dann kurze Zeit später geschlossen, weil 45.000 Leute da waren, die war dann voll. Ich habe, und das ist jetzt keine Untertreibung, ich habe 15 englische Fans in dieser Fanzone gesehen.
Man muss halt sagen,
können auch 16, 17 gewesen sein.
Du hast ja gemeint, die meisten Engländer sind ja eher in Düsseldorf unterwegs gewesen.
Genau, also die Engländer haben ja schon während der Gruppenphase ihr Basecamp, sag ich mal, in Düsseldorf aufgeschlagen. Und wahrscheinlich sind dann viele auch nicht nach Dortmund gegangen, weil sie eben wussten, dass da Holländer sind.
Man muss ja auch fairerweise sagen, das ist ja jetzt, also mit der Ausnahme, du willst wirklich vor Ort sein, lohnt sich das ja dann auch nicht so wirklich vom Ding her.
Ja, also es macht schon mal einen Unterschied. Das war schon sehr geil. Ich bin dann aber irgendwann aus der Fanzone rausgegangen. Ich habe mich da mit ein paar Holländern unterhalten, war auch ganz cool. Aber ich dachte mir dann so, okay, wenn England gewinnt, dann werde ich mit Bier überschüttet. Wenn England verliert, dann werde ich mit Bier überschüttet. Und da hatte ich dann eigentlich keinen Bock drauf, weil, also die meisten waren nett, aber irgendwie so ein paar waren dann auch arg provokativ.
Ja klar, das, man muss ja fairerweise sagen, das kann ja immer, also gerade wenn...
Kann dann auch schnell kippen.
Ja,
es
ja.
gab ja auch einen Zwischenfall, wo sich Holländer und Engländer geprügelt haben.
Ja, 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 gut. Man muss ja auch sagen, so, guck mal, für dieses...
Aber es gab halt nur einen Zwischenfall.
Ja, 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 es hält sich in Grenzen, wenn man überlegt, was so sonst so los war bei manchen Spielen. Also muss ja sagen, aber das muss man fairerweise generell anmerken. Klar, es gab einige Zwischenfälle, aber ich finde, die EM hat sich sehr friedlich verhalten.
Ja, auf jeden Fall.
Es gab immer ein paar Leute, die Ausnahmen
das
gebildet
leider
haben.
Immer. Das ja, gibt ja im Vereinsfußball auch.
Ja. Aber das hat sich wirklich in Grenzen gehalten. Aber deshalb, also gerade auch wenn man mit den letzten Europameisterschaften vergleicht, gut, die 2020er war jetzt Corona-bedingt ein bisschen, aber 2016 gab es da ja ganze...
Ja, da gab es wirklich Straßenschlachten.
Ja, das genau. Gab's nicht. Und zum Spiel?
Ja, Spiel habe ich dann in einem Pub geguckt mit... mit drei anderen englischen Fans, ein Deutsch-Engländer mit einem Arminia Bielefeld-Trikot, das war ganz weird. Ich habe ihm auch gesagt, dass man da heute jetzt mal eher fürs Land ist und nicht für den Verein. So als Preußen-Fan war ich da natürlich nicht so amused mit dem Trikot. Aber nee, es war super witzig mit denen. Und dann waren da in der Kneipe waren ein paar Holländer, waren irgendwie ein Typ mit einem Rot-Weiß-Essen-Shirt. Also es war sehr divers, sage ich mal. Und dann war halt Anpfiff und ich muss sagen, ich habe nach der ersten Hälfte oder während der ersten Hälfte habe ich mich wirklich gefragt, was für eine Mannschaft da gerade spielt, weil das war nicht England.
Das war sau stark.
Ich habe mich wirklich gewundert, was da passiert.
Viele gemeint, dass spielerisch tatsächlich die erste Hälfte das Beste war, was England bis jetzt in dem Turnier.
Ja,
gut, es war jetzt auch nicht schwer, das zu steigern.
Ja, eben, aber...
Ich glaube aber auch, dass
diese Foden-Chance, wo der Ball dann mit Goal-Line-Technology dann noch bewiesen werden musste.
Ja, ich auch. Foden hat ja selber nochmal das Aluminium.
Ja, genau.
Ja, genau.
Simmons macht ja erstmal den Führungstreffer für die Niederlande in
der
Minute.
Danach, die Engländer haben ja viel Druck gemacht, aber wenn wir gerade bei dem Elfmeter sind, wir haben schon vor der Aufnahme ein bisschen geredet.
Genau.
Den darfst du in keiner Welt geben.
18 Minuten gibt es dann Elfmeter.
Ja.
Und ich würde sagen, Dumfries geht doch mit offener Sohle.
Ja, aber es gibt, also man kann, ich habe mir das nochmal angeguckt und Kane kommt zum Abschluss.
Ja.
Und natürlich, er trifft ihn danach, aber das zählt genauso, also rein regeltechnisch pfeift kein Schiri eigentlich sowas ab. Und das zählt, das ist genauso wie zum Beispiel, wenn du abschließt und der Verteidiger im Ball versucht mit der Grätsche zu blocken und im Nachhinein den noch erwischt, dafür bekommst du vielleicht in FIFA 24 oder mit Leute 11, 10, 11er, weil die nicht die Vorteilsregelung kennen.
Mhm.
Aber in so einem Spiel, der Ball ist schon weg.
Ja.
Das Einzige, was du wirklich pfeifen darfst, ist wirklich, wenn es auf die Gesundheit des Spielers geht. Und es gibt tatsächlich Bilder halt, die ziemlich eindeutig zeigen, dass er den halt nicht mal mit offener Sohle, sondern so seitlich trifft. Also ein sehr zweifelhafter Elfer.
England, englische Elfmeter in europäischen Halbfinale.
Stimmt. Ja. Wobei man, wie gesagt, man sollte, finde ich, fairerweise anmerken, klar, das kam dadurch kam der Ausgleich zustande. England hat ja Druck gemacht.
Wobei, sonst ist schon verdient, war der Ausgleich.
Ich finde auch, der englische Sieg war verdient am Ende.
Ja, in der zweiten Halbzeit, finde ich, ist es dann ziemlich abgeflacht.
Ja.
Da gab's auf beiden Seiten dann nicht mehr viele Chancen.
Aber dann haben sich erstmal in der Kneipe haben sich alle gewundert, warum er dann den Kane runternimmt.
Ja, das ist...
Und ich meinte so, yo, chill, das ist Ollie Watkins, der hat die meisten Premier League Tore ohne Elfmeter gemacht.
War aber niemals doch ein taktischer Wechsel, oder?
Palmer auf jeden Fall.
Palmer kam für?
Für
Foden.
Ja, das ist safe. Das checkt glaube ich, bis heute noch niemand, wieso der so wenig spielt.
Ja.
Wobei Foden das Spiel ja auch richtig gut.
Ja, aber das war das erste wirklich gute Spiel von ihm.
Ja, schon, aber jetzt versteht man mal, warum der so von vielen als Weltklasse-Spieler wird.
Der ist ja auch bei England auch falsch eingesetzt.
Ja. Ja. Das stimmt.
Southgate, you're the one, you still turn.
Wenn wir gerade darüber können wir nochmal nach dem Finale, also wenn wir dann über das Finale schon mal ein bisschen sprechen. Ich befürchte, also ich glaube, selbst wenn die Engländer das Finale verlieren, die werden den doch trotzdem nicht los.
Ich hoffe schon. Ich meine, er hätte sowas angedeutet.
Wurde nicht selbst kommuniziert
aber
vor dem Turnier.
Du glaubst doch nicht ernsthaft.
Sogar Dortmund hat den ewigen Edin gefunden.
Das hatte aber auch nochmal eine sehr schwache Ligaleistung. Hier haben wir ja nur ein Europameisterschaftsturnier. Und ich glaube nicht, dass du einen Trainer feuern wirst, der EM-Finale erreicht und dieses halt dann potenziell gegen das stärkste Team im Turnier nur verliert.
Und das zum zweiten Mal in Folge, das muss man auch sagen.
Das ist eine Leistung, finde ich.
Komplett.
Also England hat noch nie zwei Finals in Folge erreicht.
Ja. Keiner weiß,
ja, gut, die haben ja davor generell noch ein
Finale. Wenn man sich mal die einfach auf die Zahlen guckt, England hatte seit 1966 sechs K.O.-Runden-Siege und jetzt sind es acht unter Southgate seit 2016 seitdem.
Ja, man muss halt dazu auch sagen, dass man bei allen Turnieren natürlich auch ein bisschen Glück hatte, einen relativ leichten Turnierbaum zu erwischen. Wenn man überlegt, 2018 hat man ja einen leichten Turnierbaum erwischt.
Schweden, Kolumbien.
Kolumbien ist übrigens
im Finale der Copa.
Ja, das habe ich gesehen. Ja.
Sehr stark, freue ich mich auf jeden Fall für die.
Aber Kolumbien ist ja jetzt, also gegen Kolumbien hast du ein Elferschießen gebraucht und das war jetzt auch kein Gegner vom absoluten Top-Niveau, wenn man guckt, auch Kroatien im Halbfinale war ja eher der Überraschungsfinalteilnehmer letztlich. Also hat man ja schon klar gesehen, dass die stärkere Turnierhälfte die andere Seite mit Belgien, Brasilien.
Ja.
Und auch 2020 beim Turnier hatte man ja, nachdem man halt Deutschland ausgeschaltet hat, ja keinen starken Gegner mehr auf der Turnierhälfte, oder? Du hast ja wieder mit Dänemark das Überraschungsteam.
Das Überraschungsteam und halt die Ukraine, die da
auch
die sind ja auch Last Minute da.
Ja, die ja auch nur als Gruppendritter weiter, das ist ja auch ein leichter Gegner.
Das war doch irgendwie 120 plus
zweite, gegen die Schweden. Ja, und dasselbe hattest du ja irgendwo, ja gut, 2020 bist du halt auch am ersten richtig starken Gegner wieder gescheitert.
Ja, das war aber trotzdem sehr ausgeglichen, muss man
sagen. Ja, klar, gegen Frankreich. Aber da war es ja.
Also nee, zwar erst so 2022,
tut mir leid. Ja,
das, also da möchte ich auch nochmal kurz die Schiedsrichterleistung da hervorheben. Schon echt sehr schlecht in dem Spiel.
Ja, ich weiß nicht, ich check weiterhin nicht, wieso es weiterhin so. Also wir haben doch gefühlt seit Ewigkeiten kein Turnier mehr gehabt, wo man wirklich sagen kann, dass wir haben da gute Schiedsrichterleistungen erlebt.
Ich glaube, das liegt
auch
daran, dass das alles nur Menschen sind. Und das
ja, grundsätzlich schon. Aber einerseits, wir haben mittlerweile mit dem Videobeweis eigentlich ein Hilfsmittel, was...
Ja.
Jo.
Also wir reden ja jetzt nicht über, okay, das war jetzt vielleicht nicht die souveränste Leistung, sondern wir reden ja wirklich über... Also
warum schaut er sich das nicht nochmal an?
Ja, genau, wir reden ja in dem Turnier wirklich teils über klare Fehlentscheidungen, die mit einem Videobeweis korrigiert werden müssten, wo Schiedsrichter wirklich einfach die klarsten. Und wir haben, also ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, aber seit dem Videobeweis passieren gefühlt doch mehr so krasse Fehler.
Das ist subjektiv,
aber ich denke,
der Videobeweis wurde in der Bundesliga 2018 eingeführt, ne?
Ja.
Und ich glaube, zumindest bei mir, ich habe davor jetzt wenig Ahnung gehabt, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass wir uns mit der Zeit auch ein bisschen mehr ausgekannt haben und ein bisschen älter geworden sind und
das
mehr gesehen haben.
Ja, klar, aber...
Und ich glaube, in unserem Zeitalter ist man viel skandalgeiler und...
Klar, du redest ja sehr auch allein, dass solche Sachen viel schneller im Internet
genau. Ja, das hattest du ja irgendwie vor 10 Jahren nicht, dass du direkt die
Spiele
angucken kannst.
Ja,
irgendwie.
Also, ich meine, damals 66 aber konnte man halt keine Meinung auf Twitter schreiben zum...
Nee, da gab es die Meinung in der Zeitung.
Ja, aber ich glaube, die war auch weitaus differenzierter.
Boah.
Also
Also ist die Frage, was du jetzt als differenziert. Damals gab es ja auch schon. Also es ist tatsächlich lustigerweise sehr, sehr...
Also ich habe die Titelblätter damals komischerweise nicht gelesen. Aber es wird ja auch, ich glaube, das wird auch immer ziemlich hochgebauscht, diese Fehlentscheidung.
Naja, das da ist an, ja bei allem.
Ich finde die Überschrift der Bild-Zeitung ja fast schon dreist. Elva Beschiss, also wirklich Zitat, Elva Beschiss, für uns seid ihr trotzdem Weltmeister, Europameister. Und
ja, das ist so ziemlich das, was du auch halt auf Twitter hättest kommentieren können.
Ja,
und was aber auch stimmt.
Elva Beschiss, also.
Ja, das ist ein Elva Beschiss gewesen.
Aber die Rhetorik von der Zeitung ist
so. Elva Beschiss. Tatsächlich zum 66er-Ding, nur als Beispiel, ich glaube, das ist auch immer sehr unterschiedlich, wie das wahrgenommen wird. Tatsächlich, ich habe das mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber im Englischen gibt es den Begriff Wembley-Tor nicht. Nö, da bist du vom dritten Tor geredet.
Das ist Third Goal, ja.
Ja, genau.
Wobei die Torlatte von dem Spiel, ich habe jetzt auf dem Weg nach Dortmund, habe ich mit einem England-Fan geredet, der lustigerweise Tourguide im Wembley-Stadion ist. Und der meinte, dass sie die Torlatte, dass sie die da aufbewahrt haben und dass man sich die angucken kann. Das heißt, David, wenn wir im September in London sind, machen wir dann eine Stadiontour.
Hatten wir ja eh vor.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, aber also soweit ich weiß, wie gesagt, das hat, wie gesagt, also das ist ja, finde ich, was das angeht, auch mittlerweile, du findest halt super schnell heraus, dass es eine Fehlentscheidung ist. Aber ich erinnere mich zum Beispiel nicht, dass wir bei der WM 2014 groß über... dass die Fehlentscheidung hat so viele Spiele entschieden und sowas reden. Also so.
Ja, ich war da 9 Jahre alt.
Wobei, wenn ich jetzt so dran denke, ich glaube, in dem Mexiko-Kamerun-Spiel wurden 3 Tore zu Unrecht mit Abseits. Nee, das ist jetzt kein Mist. Also an die Leute, die hier vielleicht zuhören, ich hoffe, uns hört überhaupt irgendwer zu, und die sich...
Am Anfang haben uns bestimmt welche zugehört.
Nee, also es gibt tatsächlich im Mexiko-Kamerun-Spiel hat Mexiko ein Abseits-Tor direkt erzielt, was kein Abseits war, es war noch relativ knapp. Das ist was, das könnte man mittlerweile VAR korrigieren. Dann haben sie 5 Minuten später noch ein Tor erzielt, wo bis heute niemand weiß, wieso das aberkannt wurde, also die Mexikaner, hat auch nicht gezählt. Und dann haben daraufhin die Kameruner auch ein Tor erzielt. Das war aber auch abseits zu Unrecht von Choupo-Moting nebenbei. Damals, glaube ich, sogar noch für Mainz gespielt hat. Aber das Ding ist, das sind Sachen, die könntest du heute mit VAR, also Abseitsentscheidung kannst du ja schon easy korrigieren. Das muss man sagen, das ist eine der wenigen Sachen, die der VAR beherrscht.
Ja, ja.
Und
wie ist das Spiel dann ausgegangen?
1-0 für Mexiko dank Oribe Peralta.
Ja, aber dann ist ja alles gut.
Ja, aber trotzdem.
Wie viele Minute war das?
Ja, irgendwann so 50. Das war die Hälfte. Das Spiel habe ich, das ist meines Wissens das zweite oder dritte Spiel dieser Weltmeisterschaft gewesen.
Ah, lol, also am ersten Spiel.
Das ist der erste Spieltag gewesen, ja. Ja, es war Gruppe A und parallel, also erst andere war jetzt Eröffnungsspiel.
Brasilien und Kroatien.
Das war das Eröffnungsspiel, genau. Ja, gut. Oh mein Gott, da gab es auch eine sehr strittige Elfer-Entscheidung. Jetzt, wo du so sagst, ich glaube so im Nachhinein, ich glaube einfach,
dass
wir haben einfach keinen
Fehler machen.
Ja, ich glaube,
ja.
Wir waren da ja
naiver,
9 Jahre alt.
Und ich glaube, das kommt halt mit dem VAR mit, so dass man jetzt eine höhere Erwartungshaltung
hat. Genau, ja, Schiedsrichter.
Und das ist aber auch ein bisschen schockierend, so, dass man trotz VAR weiß, dass die Fehlerrate noch nahezu genauso hoch ist bei vielen Sachen.
Ja.
Also bis auf bei Abseits.
Aber ich glaube halt eben, das ist ein Problem, was der VAR hat, dass einfach es ein Problem mit der Kommunikation gibt und der Fan im Stadion halt oft
das
auf den eingelassen wird. Und da kann
Schiedsrichter
nicht mit der Deutschen Bahn, die sagen dir nicht, was
genau
sie tun.
Vielleicht wird dem Schiedsrichter von seinem vierten Offiziellen gesagt, jo, das müssen wir zurücknehmen, VAR hat das gesagt, so, und dann macht er
ja,
das
aber
halt
sowas,
und ist
wie gesagt, somit
sicher,
könntest du ja Schiri-Entscheidungen leicht, also die UEFA würde ja, also zum Beispiel jetzt beim Deutschlandspiel würde die UEFA ja niemals das so rüberbringen nach dem Spiel, wenn es abseits gewesen wäre.
Deshalb, deswegen wird doch jetzt überlegt, ob man so bei Entscheidungen oder VAR-Entscheidungen so dem Schiri quasi das Stadionmikro
haben die das nicht also bei der Frauen-WM gemacht?
Ja, und
ja, stimmt. Das
in den
sogar
USA machen die das, glaube ich, sogar.
Ja.
Also ich finde das tatsächlich krass. Man kann ja über die MLS sagen, was man will, aber was so Regeländerungen geht, machen die da voll.
Ja.
Also die machen krasse Experimente. Das ist
ja, aber auch weil du da, das klingt jetzt bescheuert, weil du da experimentieren kannst.
Ja, natürlich.
Also du würdest aber ja bei vielen Sachen, also viele der, also die haben ja auch wirklich ganz idiotische Einfälle. Also die, also wenn man guckt, mit was für Regelwerkvorschläge es da teils gibt.
Jo, aber
das könntest du im deutschen Fußball
spannend
ja gar
natürlich
nicht umsetzen.
Das da nicht machen.
Also ja, auch toll, haben wir unsere Versuchskaninchen.
Ja, das ist
aber,
das
ja,
super.
Aber deshalb, aber vom Gefühl her, werden, also ich glaube, es ist aber trotzdem, dass die Schiedsrichter durch den VAR generell unsicherer werden.
Ja, das kann auch sein.
Weil die sich, die Schiedsrichterleistungen werden tatsächlich also schlechter. Ohne den VAR hätten wir tatsächlich, sag ich mal, noch, weil die sich jetzt noch mehr darauf verlassen, auf ein System, was dann funktioniert. Ich will jetzt aber nicht zu lange mit dem Thema aufhängen.
Ja, das ist gut. Ja.
Aber ja, also das hat man ja, finde ich, jetzt in dem Holland-England-Spiel war halt wieder ein gutes Beispiel dafür.
Genau, um da wieder zurückzukommen.
Ja, genau, am Ende war es dann trotzdem super krass, dass, also ich bin ja Aston Villa-Fan, dass dann auch noch der Villa-Stürmer,
Watkins,
Chancen-Coach schlechthin war, da das entscheidende Tor macht. Auch ich finde, das Tor war auch nochmal überragend.
Das war super, super Mitnahme. Super Abschluss, das war schon.
Das ist auch, glaube ich, in den 4 Toren beim Voting für das Tor des Halbfinals. Aber ich denke, das wird nicht gewinnen, aus anderen Gründen.
Ja.
Also, sogar.
Aber es halt technisch einfach
ein
super Tor.
Ist vermutlich sogar nur das, also wenn du überlegst, das Simmons-Tor allein in dem Spiel war ja auch krass.
Ja.
Und
wollte er Simmons, der ist so weggerutscht.
Ja, der wollte ihn, glaube ich, schon dahin schießen, aber es war meiner Meinung nach kein technisch starker Schuss.
Ja.
Sondern es war einfach ein Sonntagsschuss.
Schon.
So.
Ja, also nach dem Spiel sind wir dann zu dem, zum The Londoner gegangen, zu dem englischen Pub in Dortmund, haben dann da ein bisschen gefeiert mit den englischen Fans. Und das war halt ein bisschen unangenehm, weil die Holländer, überall waren Holländer und die sind dann immer an dem Pub vorbeigegangen.
Und ja klar, die Thesen, ja. Ja, ja.
Also die meisten Engländer haben denen tatsächlich immer die Hand gegeben, haben gesagt, yeah, you played well.
Ja, ich glaub, das ist auch kein, also es ist halt wieder, das ist ein Last-Minute-Dusel-Sieg, aber es war jetzt kein unverdientes Ding in dem Sinne. Das war halt
Ich fand, die Holländer haben auch gut gespielt.
Ja, ja, man muss halt sagen, es war halt gefühlt, durch das England halt früh einen Rückstand bekommen hat, mussten die halt auch relativ schnell was machen.
Ja. Was ich noch erzählen wollte, ich weiß nicht, habt ihr das Video von dem Polizisten gesehen, der aussieht wie South?
Ja.
Also mein favorite banter Moment war eigentlich, als die Holländer, so ein Teil vom holländischen Fanmarsch an den Engländern vorbeigegangen ist und ich stand da halt auch dabei und dann haben die irgendwie gesungen, oh, it's never coming home, you're going home.
Ja.
Dann haben die Engländer halt damit angefangen zu singen, there is no orange in Berlin. There is no orange in Berlin. Ja. Das war super lustig.
Ja, gut, man muss ja...
Oder we've seen your mom in the window. Und
was?
Kleine Anlehnung an das Rotlichtviertel in Amsterdam.
Ja gut, man muss ja auch... gut, dazu muss man ja auch mal kurz fairerweise anmerken, nach dem Frankreich-Spiel haben ja potenziell auch ein paar Leute ein paar grenzwertige Zweite Weltkriegsaussagen in manche Gruppen geschrieben.
Ja, also das sind dann aber lustigerweise die Leute, die dann kritisieren, dass man als englischer Fan in der Vergangenheit lebt, aber dann solche Kommentare auf die Maginot-Linie.
Ja gut, wobei das ist ja auch was, also das habe ich ja nicht, ich habe das ja nicht öffentlich kommentiert.
Na, jetzt ist es aber öffentlich. Ja. Nächstes Thema.
Ja, bevor wir dann gleich zum Stadionbesuch gehen, hätte ich überlegt, ob wir eine kurze Pause machen wollen und dann jetzt einen Song einspielen.
Jo.
Genau, dann bis gleich.
Wo fangen wir denn am besten an?
Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Grund an, warum wir nicht mit dem Zug hingefahren
sind. Ja, und genau, chronologisch.
War nämlich am Tag davor waren wir noch in Frankfurt wegen dem Achtelfinalspiel.
Ja, stimmt.
Und dann haben wir noch Georgien-Spanien
geguckt. Genau, und danach ist der Zug nach Hause. Doch.
Die L30.
Ich habe gerade überlegt, ich hatte gerade in Georgien, Spanien, ich habe gerade das Spiel verwechselt.
Also erstmal sind wir zum Bahnhof gelaufen.
Da haben wir ihn kennengelernt.
Ja, es war auch, muss man sagen, ja, es war schon viel los in der Stadt.
Ja. Ja, und dann kam plötzlich so ein Mann mit dicker Musikbox auf dem Rücken geschnürt.
Ohne T-Shirt.
Ohne T-Shirt, mit Bierkrügen, er ist da übelst angeraved. Der war so hacke, aber... Er hat Stimmung gemacht.
Der hat richtig geile Lieder.
Warte mal, das war der Tag vor unserem ersten Motto-Tag.
Ja, genau.
Ja, okay, ich muss kurz nochmal.
Da konnten wir uns schon mal so musikalisch auf die Motto-Woche einstimmen. Der hat auf jeden Fall einiges abgerissen an Stimmung. Der ist dann auch lustigerweise oder schönerweise bei uns mit in den Zug in die RE30 gestiegen. Und dann haben wir da irgendwie mit irgendwelchen Randoms.
Mit so Volt, mit so 5-Volt-Mitarbeitern, so Lieferdienst-Mitarbeitern.
Ja. Geraved.
Das war geistig. Das Fahrradabteil der L30 war plötzlich eine
größere Rave. Da sind auch immer mehr Leute reingekommen,
getanzt
haben. Das war so cool.
Man muss halt dazu sagen, die Stimmung ist dann gekippt ab dem Zeitpunkt, wo dann auf einmal klar war, dass der Zug nicht weiterfährt.
Ja, Strecke war gesperrt.
Ja, dann. Genau. Und man kam halt wirklich, also wir hätten bis Friedberg mal mindestens kommen müssen und es ging nicht weiter.
Es ist wohl nichts, ja.
wie sie sehen, das nichts vor.
Dann wurden wir glücklicherweise abgeholt.
Ja, Frankfurt West.
Genau.
Jo.
Aber das war.
Aber also der Boogeyman bleibt trotzdem eine tolle Erinnerung.
Auf alle Fälle.
Also ich hätte es noch mal besser in Erinnerung, wenn wir danach nicht den ganzen Scheiß gehabt hätten, weil das hat dann ab einem gewissen Zeitpunkt dazu geführt, dass man nicht die volle Show genießen konnte.
Ja, wir mussten dann leider das Partyabteil verlassen.
Ja, weil wir potenziell einen Notfallplan brauchten, wie man aus Frankfurt nach Hause kommt, damit wir nicht erst um 4:30 in Butzbach sind.
Richtig.
Ja, weil am nächsten Tag war dann ja Motorwoche. Und aus dem Grund, weil wir den Scheiß, das ist schon das zweite Mal gewesen, oder? Dass da, wir hatten doch davor schon mal irgendeinen.
Bei dem Schottland-Spiel Schottland gegen Schweiz. Und Deutschland gegen Ungarn.
Ja, stimmt, da ist der Zug ganz ausgefallen. Da hatten wir dann generell eine Fahrmöglichkeit von Frankfurt aus. Das hat es dann. Aber, ja.
Mit
Amelie.
Ah, wir sind mit, ja.
Danke nochmal an der Stelle. Auf jeden Fall hat sich das dadurch so ein bisschen ergeben, dass wir wenig Interesse hatten, weil es potenziell auch in die Verlängerung gehen könnte, nochmal die komplette Strecke mit einem Zug, mit einem.
Ja, und es war ja nah, deswegen sind wir dann mit dem Auto gefahren.
Ja, wir sind dann nach Frankfurt-Bonnames, also das ist so ein Vorort. Das ist kurz hinter am Bad Homburger Kreuz, da kommt man halt übel, da fährt man auch nicht durch den Stau, weil das halt noch bevor man nach Frankfurt reinfährt. Und von da aus fährst du halt so 20 Minuten mit der U-Bahn zum Stadion.
Genau, wir sind dann über Hauptwache gefahren.
Am Marvin zwischendurch verloren.
Wir waren in einem sehr vollen Zug und irgendwie, ja, war die Stimmung da auch jetzt nicht die beste, weil. Es war viel zu voll und irgendwelche Leute haben andere Leute angeschrien. Das war
die aussteigen wollten am Hauptbahnhof und die Bahn.
Ich glaube, das ist ganz normal am Stadtalter.
Waren wir am Stadt.
Provinzler sind sowas natürlich nicht
gewöhnt. Man muss fairerweise sagen, ich habe nicht erwartet vor Spielbeginn, dass das fantechnisch so gut wird, weil Portugal und Slowenien dachte ich, sind beides jetzt nicht so die Teams, die so krass für die heftigsten Fans. Aber die Slowenen waren
richtig im Stadion ankam.
Die waren schon
stark. Mit Stimmung gemacht.
In dem U-Bahn, in dem Tunnel da unter der Brücke haben die.
Ja. Das war man muss halt, cool. Den Portugiesen muss man halt fairerweise dazu zugeben, dass bei denen halt blöderweise nicht nur Portugiesen, sondern auch halt sehr viele Ronaldo-Fans nur dabei waren, die kein Portugiesisch konnten.
Ja.
Na, dann sind wir zum Stadion hingegangen, haben uns davor noch eine schöne Wurst gezogen.
Ja, generell einiges gezogen. Ja, ich hab mir eine Currywurst dann vorm Stadion. Die wird folgt an der Stelle unserem Clickers-Account für das Currywurst-Ranking.
@Clickers_Butzbach.
Auf Insta. Clickers, wohlgemerkt, nicht Kickers.
Clickers, richtig.
Ja, das wird vermutlich demnächst mal zum Currywurst-Ranking addiert, wenn noch mehr wir an Testobjekten hatten.
Ja, kleiner Front an Leon an dieser Stelle. Wir haben auch ein Döner-Ranking auf unserem Clickers hochgeladen und er hat sich erdreistet, den Döner von La Muro in Hannover nicht auf die
Das finde ich frech. Leon, wir haben alle den auf Platz 1
gebracht. Alle, außer
du hatten den
auf
Und du machst jetzt im gesamten Rating, sagst du, der war nur auf Platz 2.
Sehr frech. Der in Berlin war krasser.
Ja, sagst vom du. Feeling. Aber wir haben nicht alle, Geschmack. Alle, die abgestimmt haben, haben gesagt, La Muro. Muro war der Beste.
Ja, ihr könnt den anderen Döner ja noch gar nicht bewerten.
Ja, aber du kannst ihn nicht einfach auf Platz 1
ranken. Doch, ich bin ja der Einzige. Doch, natürlich.
Das ist Diktatur, die hier gilt.
Nein. Ich will dazu an der Stelle mal kurz anmerken. Bis auf Gregor hat niemand beide Döner sonst probiert.
Ja, okay, aber gut, dann David, gehen wir morgen halt dahin.
Genau.
Gehen wir morgen dahin.
Geh da mal hin.
Aber ich finde es trotzdem ziemlich frech von dir, Leon.
Guck mal, das habe ich ja generell von Anfang an gesagt, dass ich die Döner nur ins Verhältnis setzen kann, weil wir nicht alle Döner probiert haben und deshalb habe ich alle Döner ungefähr in dem Verhältnis.
Ja, du hättest aber auch zwei erste Plätze vergeben können.
Ja, also für alle, La Muro ist der beste La Muro Döner Deutschlands.
In Hannover. Nee, La Muro ist nur bester Döner
laut Leon.
Westlich der Berliner Mauer. Und Fact.
Ja, okay, so viel dazu. Leon hat eine Currywurst am Stadion in Frankfurt gegessen.
Hast du das dafür gezahlt?
Für die Currywurst? Ja. Das ging sogar, glaube ich, 5 Euro.
Oh, wow.
Ja, das geht ja
krass. Ja, die war aber auch die war schon im Stadionbereich drin, aber das war nicht die im Stadion, sondern die vorm Stadion. Ja. Weil die im Stadion waren wir ja schon mal bei einem Deutschlandspiel, bei Deutschland gegen Holland.
Die waren ziemlich floppt tatsächlich.
Das war absolute Katastrophe.
Aber wie war die vor dem Stadion?
Die war okay, aber die war jetzt auch nichts Überragendes. Ich glaube 6,5 oder so, 6,3. Ich glaube, die war schlechter von der Bewertung als die in Leverkusen und Hoffenheim.
Ja, okay.
Also die war jetzt nichts, wo ich sage, wow. Aber was man auch an der Stelle anhängen, es war das erste Mal seit langem, dass alle Clickers da waren.
Ja. Wir waren vollzählig.
Ja.
Plus BJ Earners.
Ja, stimmt. Ja, genau.
Das war also das war auch nochmal cool, dass wir in so einer großen Gruppe waren. Auch ein schöner Zufall, dass wir die Karten überhaupt bekommen
haben. Acht Tickets
für
schon
nebeneinander.
Schon mal selber
für ein
nebeneinander. Kann man sich mal selber auf die Schulter klopfen,
dass wir uns da
danke, so Leon, los. Danke, Gregor.
Ja, ich wollte gerade sagen, danke, dass wir Glück hatten.
Ja.
genau, wir können jetzt aber zum Stadion, im Stadion drinne.
Die Plätze, ja, wir saßen im Portugal-Heimbereich dann.
Das war übel witzig, weil wir haben wirklich nonstop nur irgendeinen Mist gemacht.
Ja, ich hatte mein Spanien-Trikot an. Ich war gegen Portugal bei diesem Spiel. Ich war für den Underdog Slowenien.
Spanien und Portugal überhaupt eine Rivalität?
Naja, wir liegen halt nebeneinander.
Ja,
direkte Nachbarn so ein bisschen. Und
ja, aber wir haben ja auch keine Rivalität mit.
Ja, okay, aber ich fand's lustig, während die dann...
Ich habe gerade überlegt, mit Belgien oder so, oder?
Ja, okay, aber Belgien...
Ich weiß es nicht.
Wir haben doch auch keine mit Tschechien.
Jo, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man einfach nicht oft gegeneinander gespielt hat.
Ja, ja, ich weiß, aber Portugal und Spanien haben ja jetzt auch...
Also ich meine, Deutschland-Holland...
Ja, Deutschland-Holland...
Sagen die meisten irgendwie, dass es eine Rivalität ist, aber plötzlich sind dann doch alle für Holland, wenn die dann gegen England spielen.
Aber du darfst halt auch nicht vergessen, Deutschland-Holland ist eine rein sportliche Rivalität. Deutschland-England Deutschland gegen Holland ist eine rein sportliche, ich glaube, also rein historisch ist die sportliche Rivalität zu Holland größer und gegen England hast du halt noch einen kulturellen Aspekt.
Also ich muss sagen, die Holländer haben in Dortmund teilweise sehr laut gerufen, schade Deutschland, alles ist vorbei.
Ja, wie gesagt.
Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Das haben aber einige gerufen, das haben auch die Dänen gerufen.
Ja.
Keine Grüße gehen raus.
Aber ich möchte sagen, das waren nicht nur die Engländer, die sowas gesagt haben.
Ja, aber ich glaube, die Engländer sind trotzdem das einzige Land, was es wirklich schafft, bei gefühlt jedem anderen Land sich unbeliebt zu machen. Das ist auch eine Leistung.
Nein.
Doch. Doch, das muss man auch erstmal schaffen. Ach, wir waren bei dem Spiel eigentlich.
Genau.
Ja, also das Ding ist, Ronaldo hat da ein paar, also erstmal zum Spiel generell. Wir haben zwar 0-0 gesehen, aber es war sehr unterhaltsam.
Ja, es war wirklich mega
unterhaltsam. Viel passiert doch. Also 6 Ronaldo-Freistöße.
Ja. Oder so. Nee, 5. Der 6. war aus 11 Metern.
Ja, okay, aber auf alle Fälle 2 oder 3 aus sehr guten Positionen. Ja, direkt 16er Kante, wo man den aufs Tor bringen kann.
Ja. Wir haben halt dann irgendwie jeden Ronaldo-Freischuss aufgenommen und spaßhalber hochgeladen. Es ging halt wirklich jeder vorbei. Oder ich glaube, einen hat Oblak gehalten auch.
Ja, also ich meine, das war schon oft recht knapp, aber war halt immer nicht im Netz.
Ja, und dann hat er halt noch einen Elfer bekommen.
Im Internet.
Und den hat er dann auch verschossen. Und
das war der
Moment. Wir waren halt die ganze Zeit... Weil man muss halt leider sagen, die Portugiesen oder Ronaldo-Fans, man konnte die leider nicht so gut unterscheiden, die waren halt alle so gottlos naiv, die haben halt wirklich bei... Also nicht mal bei jeder Torschung, nämlich bei jedem Balltag.
Genau. Ja, die haben immer Sü gerufen, weiß nicht.
Und halt nicht nur so ein paar unangenehme 5-jährige Kinder, die den nur kennen, seitdem er bei Al-Nassr spielt, sondern
alle
Portugiesen.
Und der Mann ist 40, der soll seine Karriere beenden.
Und der war auch nicht mehr gut.
Der hat kein Kopfballduell gewonnen, irgendwie.
Ja, der wurde von, also nicht mal nur, also Bichol, der Innenverteidiger von Slowenien, ist ja ein ehemaliger Hannoveraner.
Mhm.
Aber der wurde nicht nur von dem, sondern auch von dem anderen. Den anderen Innenverteidiger kannte ich nicht. Der wurde von dem über 90 Minuten kaltgestellt. Also, ja, im Elferschießen durfte er dann, Verlängerung durfte er noch einen Elfer schießen.
Ja.
Und an der Stelle, die Slowenen hätten ja dann auch weiterkommen können. Seško hat es leider ein bisschen
verkackt. Ja, der hat es zweimal auf dem Fuß gehabt, hat es beide Male nicht genutzt. Und am Ende war es halt dann im Elfmeterschießen. Aber ich finde, wir haben das maximal an Zeit rausbekommen dafür, dass wir da waren.
Ja. Wie gesagt, Diogo Costa hat ja gefühlt jeden Elfer gehalten.
Das war schon sehr stark.
Ja. Das war dann individuell.
Der hat die eine Großchance von Seško kurz vor Schluss vereitelt. Also Slowenien hätte durchaus eine Möglichkeit gehabt.
Aber Portugal konnte sich dann halt am Ende auf ihren Torwart verlassen. Und
ja, safe.
War dann auch fair, dass sie dann weitergekommen sind mit dieser Torwartleistung.
Es war halt ein ausgeglichenes Spiel vom Ding.
Ja, deshalb. Hätte auch vor der EM bestimmt niemand mitgerechnet.
Nee.
Vor allem, weil Slowenien jetzt nur als Gruppendritter weiterkommt.
Ja, auch nur durch, muss man ja auch fairerweise sagen, auch nur durch 3 Unentschieden. Die Dänen waren sehr deutlich schlechter.
Die haben kein Spiel verloren.
Zumindest in der
Die Dänen haben sie ja unentschieden gespielt. Gegen die Serben auch. Also gegen die Dänen waren sie auch deutlich schlechter und auch gegen England muss man ja fairerweise sagen, also klar, die Engländer waren halt kacke, aber die haben sich ja trotzdem nur, die haben sich ja auch nur durchgebunkert, die Slowenen. Die konnten das ja auch nur machen, weil die haben ja jetzt nicht mit super überzeugenden Gruppenleistungen sich dahin gebracht.
Ja, Portugal hatte doch 70% Ballbesitz das ganze Spiel über.
Guck mal hier, die Passgenauigkeit auch hat, ne? 61% bei Slowenien. Ich weiß nicht, ist das normal bei so Underdogs?
Boah, also ich glaube 60% Passgenauigkeit ist schon ziemlich schlecht, wobei, wenn die halt nur, die haben dann halt gespielt, hoch und weit bringt Sicherheit, ne?
Ja, klar. Aber ich bin schockierend fast schon, wie einfach man ein Team wie Portugal selbst, also.
Ja, das stimmt. Ich sehe hier gerade, Slowenien hat am Ende eine rote Karte bekommen.
Ja, das war Trainer oder so auf der Bank. Das war 105.
Ah, okay.
Guck mal, ja, wenn du 105
hier
plus 1.
Für Matthias Keck.
Ich glaube, das ist ein, ich glaube, das ist sogar ein Trainer, das ist nicht mal ein Spieler.
Ja.
Ja, also Stadion
ist sogar, ja, es ist der Head Coach.
Ach, der Trainer, aha. Ja. Also es hat sich aber gelohnt. Also
auf jeden Fall, es war mega lustig.
Nochmal, dann auch die Portugal-Fans, auch viele sehr speziell. Rechts neben mir direkt saß so ein kleiner Junge irgendwie im Real Madrid-Ronaldo-Trikot.
Oh, ja.
Der hat das ganze Spiel über Insta-Reels geguckt. Der hat in keinem Moment auf das Spiel geguckt. Das hat mich so sauer gemacht.
An der Stelle, wir haben halt auch den nonstop das Ding ist, die Hälfte der Portugiesen haben uns ja auch auf manchmal nicht verstanden.
Ja.
Aber ich glaube, ich habe wirklich jedes Mal, wenn irgendein Portugiese zu Boden gegangen ist, Fallobst oder Simulant.
Ja.
Die Slowenen haben Pyro gezündet, hören wir
ja,
auch ein.
Ja, stimmt. Also die slowenischen Fans waren richtig krass.
Ja,
die haben das ja die ganze Zeit,
nicht
also die waren ja auf der gegenüberliegenden Seite. Wir haben die ganze Zeit haben wir die gehört und die haben sich, also die haben da richtig was abgerissen an Stimmung, das war richtig cool.
Ja, also das hat sich gelohnt.
Ja, auf jeden Fall.
Was auch wild war, die haben ja immer so Pepe angehimmelt, die haben so Pepe angebetet, so Pepe. Pepe.
Ja, ja. Und der hat's fast verkackt.
Ja, und ja, ich habe da immer nur Messi mitgebrüllt.
Ja, David war generell echt auf Konfrontation. Genau, Konfrontationskurs im Stadion. Auch bei jeder Ronaldo-Chance nach Messi gerufen.
Mhm. Ja. Ja, ich war für Slowenien das Spiel.
Ja, wir haben uns halt da, muss man auch fairerweise sagen, ein bisschen, ich will nicht sagen, daneben benommen, aber.
Nein, es war alles voll im Namen.
Just a bit of banter.
Ja, schön unter den Portugiesen den Provokativ rausgeholt.
Auf jeden Fall.
Ja, aber ja gut, man muss auch sagen, wir hatten ja morgen davon eine Motto-Woche. Also ich glaube, ich hatte schon noch so ein Bier oder so mindestens intus.
Echt?
Ja, guck mal, ich habe, also.
Echt, ich habe, ich.
Naja, von der Motto-Woche.
Ja.
Okay. Der erste Tag haben wir noch mehr getrunken.
Stimmt.
Ja. Ach genau, am nächsten Tag war auch wieder Motto-Woche. Ah, wir kamen dann wieder irgendwann so um 1:30 zu Hause an und nächster Tag wieder um 7:30 oder so aufstehen. Geil.
War aber auf jeden Fall die Erfahrung wert.
Ja, es war ein geiles Stadionerlebnis, mal so EM-Spiel.
Also es geht ja auch einfach darum, dass das Europameisterschaft ist, dass man am Anfang diese Eröffnungszeremonie hat, wo die Flaggen reingetragen werden.
Ja,
Song und das ist schon.
Den kompletten, die kompletten Insta-Stories gibt es übrigens auch noch in den Highlights bei uns.
Natürlich.
Ja. An der Stelle, wie gesagt, also Fazit: Ronaldo sollte am besten seine Karriere beenden.
Ja, es ist halt krass.
Die haben halt wirklich nur taktisch, die haben echt gut Tempo aufgenommen, das super rausgespielt, die Portugiesen. Da hatten sie fast schon eine Überzahlsituation. Und das Ende der Geschichte war einfach, okay, wir legen den Ball doch wieder Richtung 16er Kante und flanken das Ding auf Ronaldo. Der verliert das Kopfballduell, die Chance ist vorbei.
Ja, stell dir vor, du bist Joao Felix,
wärmst
dich so 120 Minuten auf, du weißt, dass du diesem Team helfen könntest und eigentlich ein guter Spieler bist. Aber
ja, es ist
Ronaldo ist halt größer und hat mehr Ego. So.
Ja. Aber das ist ja auch bei der... Ja.
Ich glaube, da haben wir aber in der letzten Folge, meine ich, schon mal drüber geredet, über die Debatte im...
Ja, ich glaube, nach der Gruppenphase sogar.
Im portugiesischen Kader, ob halt Ronaldo spielen sollte oder nicht.
Ja, wie gesagt, der Trainer wurde ja allein nur eingestellt, deshalb, weil er ein Ronaldo-Supporter ist.
Ja. Also trotzdem war es aber krass, als er aufs Feld gelaufen ist. Er hat schon so eine gewisse Aura gehabt.
Ronaldo?
Ja, also... Man
ja, sagt, okay, das war nicht
wir
vergessen.
Wir sind schon gerade einer der größten Superstars.
Ja, klar, das war nicht vergessen.
Ja.
Der wird ja auch zu dieser Aura...
Er wird halt
die Fans befeuern.
Ja, natürlich, natürlich. So. Aber es war schon krass, den noch zu sehen.
Ja.
Also... wir haben den ja alle noch nicht gesehen.
Nee, es war schon nochmal ein witziges Erlebnis.
Ja.
Krass.
Wir haben gesehen, wie er einen Elfmeter verschießt.
Ja, das auch.
Das sieht man nicht oft.
Ja. Nee, ansonsten, ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas abschließend zum Stadion? Ah, wir haben noch einen tollen Döner uns in Frankfurt.
Ja, genau, so ein Mentalitätsdöner.
Ja.
Auf der Zeil.
Was?
Ja, also
Hauptwache, gell?
Ja. Der war auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Hat auch eine 7,5 im Döner-Ranking bekommen.
Wobei 7,5 ja eigentlich fast schon so eine Standardnote ist. Weil
7,5
also wenn man so Leute so fragt.
7,5 ist besser als jeder Döner
in Rutzbach
tatsächlich.
Zwischen 5 und 6 ist so Durchschnitt mit.
Ja,
aber wenn man Leute fragt, bewertet das mal auf einer Skala von 1 bis 10, dann sollte man dazu sagen, so, aber nimm nicht die 7, weil intuitiv nehmen super viele Leute für alles immer 7, weil es so, ja, okay ist. Also zumindest ist mir das mal aufgefallen.
Also bei uns kann man zu unseren Rankings sagen, alles ab 5 ist genießbar und ab 7 wird es schon lecker.
Ja.
Weil wir haben ja zum Beispiel, wir haben ja auch ein paar Currywürste, die 6,5 waren, was aber echt stabile Stadion-Currywürste waren. Ich glaube, die in Hoffenheim zum Beispiel.
Ja, die war halt geil, weil man sich da unendlich Soße nehmen kann.
Nur Soße. Ja. Ja.
Jo, wollen wir dann weitergehen?
Jo. Jo.
Abschließend nochmal einen Ausblick auf das Finale.
Ja.
Dann am Sonntagabend jetzt.
Ich denke, die Fanhoheit wird England haben.
Ja, das in Berlin. Ich das wird, auch.
Also da freue ich mich auch mega drauf.
Ich habe, to be fair, auch noch nicht so viele Spanien-Spiele mitbekommen, aber ich glaube nicht, dass Spanien die Fanmassen bewegen kann. Also ich glaube, die waren ja ziemlich in jedem Spiel in Unterzahl.
Wobei Spanien, also es war gegen Italien und jetzt auch noch gegen Frankreich auch irgendwie, dann haben Fans eine Trompete mit ins Stadion genommen und irgendwie ihre Chants damit angestimmt und irgendwie hatte das übelst Vibe, wenn man das
gehört. Ja, aber die Spanier, die spielen ja alle mit nicht so viel Stolz für ihr Trikot, weil die singen die Nationalhymne nicht mit.
Wobei.
Jo, die hatten halt keinen Text, Leon.
Nee, die hatten Text.
Neben uns standen Spanier, die voller Inbrunst mitbekommen haben.
Das ist ein bisschen.
Wie Scabasa sagt, die hat keinen Text.
Doch, die hat.
Die haben einfach Lala.
Nein,
jo, ja, okay, wow.
David, ich habe das tatsächlich mal googelt. Die hat Text, aber der Text wurde zur Zeit des Faschismus gesungen. Deshalb singen die das nicht mehr mit.
Ja, ist sinnvoll auch.
Okay. Deshalb ist es auch besser, dass sie nur lalalala gesungen haben statt den Text.
Ja, besser so.
Ja. Nee, deshalb hat die Spanier Nationalhymne hat keinen Text, weil die zu Zeiten des, also Zeiten des Faschismus. Ja. Ich glaube, der Text ist jetzt auch nicht schlimmer. Das wäre genauso komisch, wenn wir unsere erste Strophe singen.
Es wäre sehr komisch, wenn wir die singen würden, tatsächlich.
Ja. Ich denke trotzdem, dass Spanien im Finale doch noch als klarer Favorit reingeht.
Ja, also das kann man jetzt auch nicht wegargumentieren.
Spielerisch auf alle Fälle.
Ja, ja, also ich glaube, Spanien wäre ja gegen jedes Team als Favorit reingegangen, um mal fair zu sein.
Auch gegen Deutschland als leichter Favorit.
Allein, also Spanien hat bis auf das Spiel gegen Deutschland, wo ein bisschen Schiri-Glück dabei war, trotzdem jedes Spiel souverän gewonnen. Auch das gegen Deutschland war ja irgendwo klar, dass du bei einem ausgeglichenen Duell halt dann auch das Quäntchen Glück brauchst oder das Quäntchen Schiri-Entscheidung, um dich da durchzusetzen, so. Und die Engländer hätten, also Tobi Fett hätten ja schon gegen Slowakei fliegen müssen. Also
müssen, sagst du?
Müssen. Also jetzt mal im Ernst, die Slowaken waren über 90 Minuten sogar die bessere Mannschaft. Und also gegen die Schweizer ja, also klar, gegen die Schweizer wäre halt dann das Pech.
Sehr ausgeglichen.
Ja, gegen die Schweizer wäre halt dann das Pech gewesen, dass du das erste Tor fängst, aber machst halt trotzdem den Ausgleich aus dem Nichts. Gegen holländische Schiri. Also ich glaube, das ist wirklich, wir haben das vor der Aufnahme, ich glaube, das ist der, also auch nach der Gruppenphase, ist der unverdienteste Finaleinzug seit Portugal 2016.
Also der unverdienteste seit, also in den letzten, seit der letzten EM, so, oder seit der vorletzten EM.
Ja, wie sind sie da eigentlich ins Finale eingezogen?
R2020 war es schon, also 2020.
Ja, nein, das war spielerisch deutlich besser.
Ja, ja. 2020, gut, klar, das war jetzt auch nicht überzeugend in dem Sinne, aber du hast die Gegner, die du halt hast, also gegen Deutschland waren 2-0 in einem relativ ausgeglichenen Spiel. Gegen die Ukrainer bist du sehr, sehr souverän. Das hast du ja dieses Turnier gar nicht.
Stimmt, ja.
Und jetzt sind wir mal ehrlich, sowohl die Slowakei, also okay, die Schweizer jetzt vielleicht ein bisschen stärker, aber die Slowaken waren ja in keinem Fall auf dem Niveau, auf dem die Ukraine eigentlich 2020 war.
Ja.
Mhm.
Und dann im Halbfinale gegen die Dänen zwar knapp, aber so. Und das ist halt, also wenn man so überlegt, also 2020 waren beide Finalisten, finde ich ja 2016 gut, die Portugiesen, aber ja.
Ich bin einfach mal gespannt auf den Tag in Berlin, wie wir das erleben werden. Und
ja, zu dem Zeitpunkt werdet ihr jetzt schon in Berlin sein, wenn ihr das hört.
Genau, ja. Wir sind jetzt gerade an sich schon in Berlin, wenn das live läuft am Sonntag.
Genau. Und es wird auch nochmal eine Live-Schalte vorm Spiel geben. Das haben wir eben schon angeteased. Also für alle, die jetzt erst reingehört haben, wir werden nachher nochmal eine Live-Schalte haben, wo wir Fans interviewen. Wir nehmen das ja jetzt erst am Freitag auf. Am Samstagmorgen um 5.51 Uhr fährt unser Zug. Wir werden natürlich mit dem Deutschland-Ticket nach Berlin fahren, weil ich finde, das hat auch in unserer Klickers-Gruppe ja Tradition.
Das hat Vibe einfach.
Um Regio-Reisen zu machen.
Ja.
Kann man Städte der Republik nochmal erkunden, ein bisschen an den Bahnhöfen.
Ich glaube, die Städte nicht.
Ja, also vor allem die 2 Minuten Umstiegszeit in
lohnt sich immer,
wird auf jeden Fall reinknallen.
Also ich erinnere mich nur noch damals an die Berlin-Reise, wo wir irgendwie sehr, sehr lange in Wabern festsaßen.
In Magdeburg.
Und in irgendeinem anderen komischen Kaff in Thüringen.
Bebra, Eisenach, so haben wir auf jeden Fall.
So war es in die Richtung, ja. Also halt, wobei Bebra und Eisenach sind ja schon größer. Aber wir hatten doch, da sind wir nur durchgefahren, hatten wir kurz in Brandenburg, hatten wir kurz vor Potsdam.
Ah, stimmt, da standen wir kurz vor Potsdam
so auf der Strecke. Das war eine Erfahrung.
Ja, mal sehen, was wir dann da morgen auf dem Weg nach Berlin für Erfahrung machen. Ja. Morgen werden wir aber, wir werden morgen, denke ich mal, vloggen. Das heißt, in unseren Stories wird auch Zeug
stimmen.
Ja. Das heißt, stay tuned oder beziehungsweise guckt jetzt die Highlights, wenn ihr es haben wir die Reise jetzt schon gemacht.
Es ist nicht mehr online.
Jo.
Jetzt nochmal hier zum Finale dann. Ich denke, es war wichtig für England auf alle Fälle nicht nochmal in die Verlängerung zu müssen.
Ja. Fitnesstechnisch, ja.
Voll.
Wobei, also ich fand's, also jetzt mal theoretisch, Kane, also zum Beispiel Kane wurde ja doch safe ausgewechselt aufgrund von Fitness.
Ja, das ist Fitness im Finale.
Also ich muss auch,
also den hättest du ja niemals ausgewechselt sonst.
Ja, das war aber auch schon so, der wurde ja auch beim Schweiz-Spiel schon mal ausgewechselt.
Ich glaube,
er ist nicht fit.
Nee, der war
ja verletzt.
Ich weiß nicht, wie das, ob das, ja, die Spanier muss ja in eine Verlängerung, die Engländer in zwei. Ich weiß nicht, wie weit das fitnesstechnisch noch eine Rolle spielen kann.
Ja, also ich meine, Portugal musste ja 2016 auch total oft in die Verlängerung.
Ja, zweimal bis zum Finale.
Und dann im Finale nochmal.
Ja, klar. Also du kannst das schon wären die jetzt nochmal gegen Holland in allen drei Spielen in eine Verlängerung, das hätte schon sehr viel Kraft gekostet. Ja. Vor allem, du wirst dich ja vermutlich darauf einstellen müssen, dass du gegen Spanien mehr hinterherläufst. Mhm. Also das galt ja auch für die Franzosen. Ich fand, also haben ja die Spanier das auch sehr kontrolliert. Ich glaube, es wird halt einfach entscheidend sein, wie kontrolliert Spanien das Ganze am Ende runterspielen kann. Weil, wie gesagt, grundsätzlich die individuelle Klasse hat England ja eigentlich, um damit zu halten.
Ja, aber wir haben da ja schon bei den letzten Podcast-Folgen drüber geredet, über England und die individuelle Klasse. Und
man hat also sich in halt der Gruppenphase sehr stark
das ja gar nicht gesehen.
Man muss ja auch fairerweise sagen, bis jetzt hatte man auch, also klar, die Holländer sind schon nochmal ein anspruchsvoller Gegner, auch die Schweizer waren ja hochgehandelt, aber du musstest bis jetzt noch nicht gegen einen Top-Gegner bestehen. Spanien hat bis jetzt alle ausgeschaltet. Sowohl Deutschland als auch Frankreich, was ja so, denke ich mal, mit die anderen Favoriten waren zu dem Zeitpunkt. Ja.
Also Frankreich war ja auch vor dem Turnier
ziemlicher
Favorit.
Klar.
Hätte aber auch niemand gedacht, dass sie jetzt so schlecht spielen.
Ja.
England hätte das ja auch niemand erwartet. Klar, so Southgate,
ja.
Masterclass.
Gut, ist halt die Frage, also bei Frankreich konnte man sich ja schon denken, dass sie keinen Hurra-Fußball spielen, aber das war ja nicht nur abgezockt, sondern einfach schlecht.
Ja.
Und das war ja bei England, war ja, also hätte England zum Beispiel wie bei den vorherigen Turnieren, das war ja auch ein absoluter Terrorfußball, aber es war halt irgendwo, es hat souveräner gewirkt. Das hat irgendwie jetzt.
Ja, ich bin so gespannt aufs Finale. Also, ich bin trotzdem der Meinung, dass alles möglich ist.
Er ist ein Spiel.
Aber man muss
ein gutes Spiel zeigen.
Das Spiel ist 90 Minuten, der Ball ist rund.
Ich weiß nicht, was sind so. Ich sehe gerade, England ist aus der Nations League abgestiegen.
Ja, weil die Nations League.
Nee, ich habe nur gesehen, die spielen gegen Irland.
Ja, Irland, Finnland und Griechenland ist die Gruppe.
Griechenland. Ja, aber was sind so eure Tipps fürs Finale?
Ich will gar nichts jinxen, deswegen sage ich nichts.
Okay, ja, ich denke, auch weil ich schon vor dem Turnier Spanien als Sieger.
Ja, der Korb ist echt nicht schlecht
getippt hat.
Klar, das war jetzt gegen Deutschland lucky, aber es war trotzdem.
Ich setze deswegen auf Spanien und
ich
sage, es wird ein 3-2 für Spanien.
Ich glaube tatsächlich, es müssen wir sehen bei Pest gegen Cholera aus meiner Sicht, weil bei Spanien hast du den Nachteil, ich fühle mich immer noch beschissen. Und die würden damit alleiniger Rekord-Europameister werden, die würden uns einfach wegnehmen. Bei England hast du dagegen das Problem, das ist England.
Es ist England, no tiki-taka.
Ja, also ich denke mal, die Antipathie gegen England kann ja jeder nachvollziehen, bis auf Gregor.
Ich nicht, aber ja, okay.
Da steht jetzt 2-1 gerade, ne?
Ich glaube, England ist mit das meist verhasste Team bei diesem Turnier, mit noch ein paar anderen Teilen. Die sind sicherlich an den ersten Platz. Aber auf jeden Fall deshalb habe ich schon ein bisschen Angst, aber ich glaube tatsächlich, dass Spanien das souverän 2-0 gewinnen wird. Ich glaube, wenn die ein 1-0 machen, wird es verdammt schwer, wenn die es halbwegs kontrolliert zu Ende spielen. Es ist halt einfach die Frage, wie gut sich England nochmal steigern kann. Sie haben ja auch schon nach dem Slowakei-Spiel, wo man schlecht gespielt hat, hat man gegen die Schweiz es geschafft, die Schweiz praktisch aus eigenem Niveau runterzuziehen, dass beide Teams nicht viel gebracht haben.
Und sich gegen Holland nochmal.
Ja, ich wollte gerade sagen, gegen Holland war das erste Spiel, wo man
wirklich. Ich hab Bock auf das Finale. Ich glaube, es wird ein gutes Spiel.
Auf alle Fälle.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das England steht irgendwie 90 Minuten im eigenen Strafraum.
Ja, aber das Ding ist, am Ende ist es ein Finale und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es mit großem Abstand entschieden wird. Am Ende denke ich, es wird trotzdem also spannendes Spiel, weil hängt so viel von abhängig ist. Im
Finale hat Spanien ja 4-0 gewonnen.
Ja, aber da sind auch...
Wobei, das war auch ein anderes...
Das war ein ganz anderes Spanien. Ich glaube, das Spanien von damals hätte auch das aktuelle Spanien überrollt.
Ja.
Also so, das war es vielleicht mit die beste
Nationalmannschaft aller Zeiten. Football Heritage at its best komplett. Also
das ist der Grund, wieso ich noch bis 2012 zum Champions League Finale Angst hatte, wenn es hieß, es wird ein Spanier eingewechselt. Aber ja, deshalb glaube ich, also von ich hätte sogar nämlich gesagt, von der reinen Kaderqualität ist England nicht krass unterlegen.
Ja, deswegen.
Aber ich mache mir halt ein bisschen Angst, wenn die englische Verteidigung halt dann gegen Lamine Jamal, Nico Williams ran muss.
Es wird hart.
Ja, ja. Auf der anderen Seite natürlich, das kann man vielleicht auch sagen, das ist für England das zweite Finale. Spanien hat, das haben wir ja schon beim deutschen Spiel angesprochen, Spanien hat eine sehr, sehr junge Mannschaft. Da gibt es viele Spieler, die haben diese Erfahrung noch nicht.
Ja, wobei, die haben ja, also so ein kleines Finale haben die meisten ja schon gespielt mit dem Nations League-Ding.
Ja, aber auch nicht alle, oder? Das haben ja auch nur, da haben ja noch so Spieler wie Jordi Alba oder so mitgespielt sogar.
Das war doch erst letztes Jahr.
Ja, ja, ja. Aber viele so, Lamine Jamal, ich glaube auch Nico Williams, die waren da noch nicht dabei.
Wobei, haben die letztes Jahr bei der Euro, bei der U21 Euro das Finale gespielt?
Boah,
was lustigerweise auch Spanien ja, gegen England stimmt, war. Stimmt. Und das letztes Jahr in der Frauen-WM war auch Spanien gegen England.
Ja, ja.
Ja, also einmal haben die Engländer gewonnen, einmal die Spanier.
Ja, ja, stimmt.
Beide Male 1.
Ich weiß nicht, ob bei den Spaniern überhaupt wer dabei war, um ehrlich zu sein.
Ja, wir können ja mal auf die Aufstellung gucken.
Ja, ich weiß, bei England, ja. Bei England waren ja mindestens mal zwei dabei, gell? Bei England waren mindestens zwei dabei.
Also, ja.
Das ist nicht der Rotri bei Spanien nebenbei.
Ja, also Cole Palmer und Anthony Gordon waren dabei. Bei
von Spanien niemand.
Nee, also vielleicht auf der Bank. Ich sehe jetzt auch niemanden. Nee. Nee.
Bei Spanien war niemand letztes Jahr.
Nee, weil halt so ein Lamine Jamal einfach dafür zu jung war. Das muss ich auch mal vorstellen.
Ja.
Guck mal, der war 15 zu dem Zeitpunkt.
Das ist so krank.
Geistig.
Ja.
Wie hat Spanien bei der letzten U17-WM abgeschnitten?
Boah, keine Ahnung. Aber ich glaube, da spielt
so... stimmt, da ist Deutschland Weltmeister geworden.
Ja, ja, da spielt so jemand, glaube ich, ja nicht mal mit. Weil...
Dafür war er dann schon zu gut irgendwie.
Ja, ja, genau. Du willst ja auch nicht als Verein riskieren, dass er sich bei so einem Jugendturnier in Anführungszeichen verletzt. So, ne? Guck mal, du siehst ja bei Deutschland hat ja auch ein Moukoko jahrelang auf einmal sogar höher von der U-Mannschaft gespielt, als er hätte spielen können. Wurde er dann sogar zur Weltmeisterschaft berufen. Und das war ja bei Musiala auch so. Der hat ja auch noch U21 lange spielen können und das wird ja nicht gemacht so. Zum Beispiel Wirtz ist ja U21-Europameister. Im 21er-Turnier gewonnen.
Ja, stimmt. Da haben sie gegen Portugal gewonnen, ne?
In der ja, ja.
Ah ja, also ich finde, das wird... einfach spannend, vor allem weil die Nationen sich jetzt in verschiedensten Wettbewerben im letzten Jahr zweimal gegenüber standen.
Ja.
Bei der letzten Frauen-EM vor 2 Jahren war...
Im Viertelfinale. War das dann ohne so suspekte Schiri-Entscheidung? Ja. Ich hab's nur noch so halb im Kopf.
Ja, aber ich weiß nicht, wann standen sich Spanien und England das letzte Mal mit den Herren-A-Teams gegenüber?
Also ich weiß, in der Nations League haben die mal gegeneinander gespielt?
Aber nicht in der letzten Version.
Nee, in der allerersten. Das haben sogar die Engländer, glaube ich, gewonnen. Aber das war, glaube ich, 2019 oder so. Das war kurz nach der Weltmeisterschaft. Und ansonsten muss man ja, so traurig es auch klingt, die Spanier haben ja die letzten Turniere ziemlich verkackt. Und die Zeit davor, wo die Spanier richtig gut noch waren.
Da waren die Engländer halt richtig schlecht.
Ja, ja, das letzte Mal wird sogar, ich denke mal, das wird sowas wie 2000, 2004.
Also
in einem großen Turnier jetzt.
Standen.
Ja, in einem großen Turnier. Das müsste ja, wann war 2004? Glaube ich nicht. 2000. Ich glaube, das ist so 96, dachte ich gerade auch.
Elfmeterschießen für England.
Ja, wenn man aber überlegt, was da noch auf dem Platz stand. Ja, deshalb, also.
Es wird auf jeden Fall, ja, ich freue mich auch, wenn wir das in Berlin gucken können, dann schön in der Brückenstraße uns einen Döner ziehen.
Der Rest der Klickers zieht sich in der Fanzone in Frankfurt rein.
Jo.
Ja.
Dann denke ich, wir würden uns freuen, wenn ihr dann nachher zwischen 17 und 19 Uhr zuschalten wollt.
Und nicht die ganze Zeit nur zugeschaut wird von anderen Klickers, die gerade in der Fanzone sind.
Ja, genau, wenn Gregor und ich dann auch wieder live sind und euch einen kurzen Bericht geben würden.
Ich wollte gerade sagen, wir sehen uns ja dann nicht mehr. Das
halt. Genau, Leon ist leider nicht dabei.
Aber Berlin, Berlin.
Ich bin der Leon, ich Berlin. Bin nicht dabei. Aber ich wünsche euch natürlich dann trotzdem viel Spaß mit Gregor und David.
Ja,
okay. Ich denke mal, das wird ja für euch dann in so, ich weiß nicht, wie viele Minuten ungefähr? 20? Keine Ahnung. Wenn ihr live geht dann.
Gerade sind wir vormittags.
Ja. Ja, ach so. Ja, ja, wir sind jetzt ja vormittags.
Ja, genau. Und dann.
Ja, ja, nee, nee, ich meine jetzt, also ich denke mal, in kürzester Zeit, nachdem wir euch hier verabschieden, wird der Rest ja dann schon live Eindrücke sammeln können.
Ja. Ja, genau.
Deshalb wünsche ich euch da schon mal viel Spaß. Also den Zuhörern, euch auch.
Ah, ja.
Ja, wir wünschen den Zuhörern natürlich auch viel Spaß.
Einen schönen Sonntag, ein schönes Finale, wenn ihr das guckt. Je nachdem, wie ihr das guckt, viel Spaß dabei.
Mögen beide verlieren.
Möge der bessere gewinnen, würde ich sagen. Ne?
Das würde ich nicht sagen, aber ja, ich drücke der eine Nation ganz besonders
doll seitdem die Daumen. Seitdem die Holländer raus sind, habe ich mit diesem Turnier mental abgeschlossen.
Das wird bei mir noch dauern, die EM war viel zu geil.
Ja, keine Ahnung. Ab Viertelfinale war es, ich muss auch sagen, ich habe beide Halbfinals ja nicht so vollständig dann, also ich habe bei Frankreich-Spanien-Ding nur die zweite Hälfte und bei England gegen Holland haben wir es halt auch nur so dabei geguckt. Also das war nicht mehr, es war nicht mehr das Feeling von davor, muss man halt sagen. Weil halt auch, man leider sagen, also so zum Beispiel die Franzosen sind jetzt auch kein Team, was so krasse Fans mitgebracht hat.
Ja,
das hat er mehr so.
Und die Engländer werden da eine Party in Berlin machen, bin ich mir sehr sicher.
Bist du dir sicher?
Ja.
Bist du dir sicher?
Sind wir mal gespannt, ne?
Schauen wir mal, was wird.
Was wird? Das sind doch schöne Schlussworte. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt.
Auf Wiederhören.
Tschüss. Auf Wiederhören. Ciao.